Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zu Ausgabe 276. Heute gibt es die zweite Ausgabe von Head-to-Head und dem Abend, als Mike Tyson bei der WWF aufschlug. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, aber wenn ihr den Podcast hier hört, dann wisst ihr, dann bin ich unterwegs. Deswegen gibt es hier etwas ja aus unserem Supporter-Bereich. Dieses Format wurde speziell durch unsere Unterstützer Wirklichkeit gemacht und ich habe mir gedacht, komm, bevor ihr hier am Sonntag aufgrund meines engen Terminkalenders gar keine Podcast-Unterhaltung habt, hau ich da einfach mal was raus, nehmen wir ein schönes Format aus dem Supporter-Bereich und das ist Head-to-Head nämlich wirklich, da haben wir riesig Spaß dran. Groß Lob natürlich auch nochmal an David und Kai, die hier mit Crown Jewel die Flagge hochgehalten haben, danke dafür. Und in dem Sinne, ich kann da eigentlich gar nicht mehr zu sagen, wundert euch nicht, dass mir in dem Podcast am Anfang zum Geburtstag gratuliert wird. Der Podcast wurde bereits im September veröffentlicht, aber ich glaube, das ist ein zeitloses Thema. Da hat man auch jetzt Spaß dran und vor allem, wenn man sich überlegt, dass ja auch gewisse andere Boxer und Mixed Martial Arts Künstler gerade so im Mainstream Wrestling aktiv sind, da kann man darüber auch nochmal ruhig sprechen, wie ein Mike Tyson damals zur WWE gestoßen ist und vor allem auch, wie die WCW damals so ausgesehen hat. Denn wir stellen ja WCW Nitro und WWE Raw gegeneinander. Das ist das Format Head-to-Head, das gibt's bei uns auf Patreon auf Steady. Genauso wie es da auch die Special Review zum WCW Halloween Havoc 1993 oder die Helden aus der zweiten Reihe zu Samoa Joe gibt. Aber jetzt reicht's hier wirklich mit dem großen Rumgelaber. Ich wünsche euch viel Spaß bei Head-to-Head mit meiner Wenigkeit, unhöflicherweise als erstes genannt, mit dem Markus Holzer und dem Michael Shaggy Schwarz. In dem Sinne, viel Spaß dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Zeitreiseformats Head-to-Head. Heute geht es zum 19.01.1998. Da könnt sich vielleicht einige noch dran erinnern, das ist nämlich der Tag, der Abend, an dem Mike Tyson zum ersten Mal bei Raw aufgetaucht ist. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und ihr da draußen, eure Unterstützung hat das ja möglich gemacht, dass wir hier in einer lustigen Dreierkonstellation wieder zustande kommen. Da ist auf der einen Seite der Michael Shaggy Schwarz dabei. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Oh mein Gott, bist du halt zu förmlich.
Ja, guten Tag.
Ne? Und in der anderen Leitung, da ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag.
Guten Tag, Servus und Hallo.
Was für Begrüßung heute, oder? Ich nehme noch gleich, bevor wir richtig anfangen, noch mal ein paar Glückwünsche. Das ist nämlich das erste Podcast, den wir jetzt aufnehmen. Ja, kurz nachdem der liebe Olaf 40 Jahre alt geworden ist. Lieber Olaf, alles, alles Gute zum Geburtstag.
Dankeschön.
Absolut.
Also, wenn meine Stimme sich heute ein bisschen kratziger anhört, ne, dann liegt das noch an den Nachwirkungen der Feier.
Und euch beiden genauso auch nochmal. Sorry, Markus, ich muss nämlich euch beiden nochmal gratulieren. Nee, bisher Mutter muss es wichtiger, weil euch beiden auch nochmal Gratulation. Wir haben, wenn wir das aufnehmen, ist nämlich ein Tag nach dem Welthobbit-Tag. Also Glückwunsch auch da für euch beiden.
Der Gag ist, wenn ich das nicht gesagt hätte, vorher hätte ich es nicht gewusst.
Hätte ich es überhaupt nicht gewusst. Olaf hat mich darauf hingewiesen, dass ich ihm nicht zum Hobbit-Tag gratuliert habe. Und das wollte ich natürlich live on tape machen.
Ja, ich wollte noch sagen, der Olaf, du bist genauso alt wie die Intercontinental Championship. Ist auch schön.
Schaust du mal. Ja, ein Klassiker, so wie ich.
Aber du hast dich besser gehalten.
Ich hatte zumindest nicht so viele Höhen und Tiefen wie die IC Championship auf jeden Fall.
Und du bist hoffentlich auch nicht durch so viele Hände gegangen.
Ja, wie viele Champions gab's?
82 oder 83, ich habe das kürzlich erst recherchiert. Also das,
ja. Nee, durch so viele Hände bin ich noch nicht gegangen.
Pass auf, wir zählen sie jetzt alle mal auf. Wir zählen sie jetzt alle auf.
Okay, ich fange an. Pat Patterson.
Ja, da war ich dabei.
Wo warst du dabei?
Beim ersten Intercontinental gewinnt Markus auch.
Beim Turnier, na klar, ja. In Rio. Nee, ich habe nur das Video gesehen. Ich bin noch viel jünger.
Es artet hier schon wieder aus. Lass mal zum Thema kommen hier. Head-to-Head ist ja unser wunderschönes Format, was wir, glaube ich, Ende Juli an den Start gebracht haben. Und dann war es ja auch schnell soweit, dass das nächste Goal hier geknackt worden ist. Und entsprechend gibt es hier die zweite Ausgabe. Und wir haben irgendwie ein bisschen rumdiskutiert. Sollen wir das so chronologisch machen oder sollen wir uns einfach besondere Shows rauspicken? Wir haben uns dann ganz salomonisch darauf geeinigt, dass wir uns einfach welche rauspicken, weil das ein bisschen spannender für uns ist und für euch ist, damit ihr nicht immer so denselben Grundtenor in den Podcasts habt. Ja, Markus, und ich glaube, dein Vorschlag war hier, diese dieser Tag hier, der 19.01.1998, warum eigentlich?
Ja, weil das letzte Mal hatten wir quasi uns das Datum anhand eines WCW-Ereignisses ausgesucht. Da gab es ja den Titel im Mülleimer von Medusa, Alundra Blaze. Und wir hatten halt eine ganz, ganz furchtbar langweilige Raw-Episode. Und ich hatte mir gedacht, okay, jetzt sollten wir uns vielleicht mal an der World Wrestling Federation richten, um einfach mal zu zeigen, wie es dann bei der WWF aussah, als es da interessanter wurde. Und deswegen ist mir da sofort diese Mike Tyson-Geschichte aufgefallen, die ja aus mehrerer Hinsicht eigentlich historisch sehr wertvoll war, wie wir gleich auch feststellen werden.
Genau das. Shaggy, hattest du noch Erinnerungen an diesen Abend oder an diese Shows?
Na, natürlich habe ich noch Erinnerungen an den Auftritt von Mike Tyson gehabt, aber das war, glaube ich, das Einzige, an das ich mich noch erinnern konnte. Das ist aber auch legendär. Also ich weiß noch, wie es damals im Fernsehen bei RTL Plus oder RTL wahrscheinlich damals schon in den Nachrichten, in den Sportnachrichten sogar Ausschnitte daraus gab. Und auch in der ARD hat man sogar Ausschnitte davon, von einer Wrestling-Show gesehen. Und das war schon was Besonderes damals.
Markus, hast du noch andere Erinnerungen an die Shows, außer an Mike Tyson?
Nein. aber Tyson war halt sehr, sehr prominent. Ich habe mich eben auch an diese Nachrichten erinnert. Auch hier in Österreich konnte man das ja sehen. Und da war ja damals auch der Tenor, aber das war jetzt nicht abgesprochen. Das heißt, da wurden die Leute, die haben das gezeigt und dachten, das ist alles echt. Und da muss man halt nochmal, vielleicht auch die jüngeren Hörer, vielleicht nochmal darauf hinweisen, dieser Mike Tyson, das war halt wirklich ein riesengroßer Weltstar, den kannte eigentlich jeder. Und das war eine riesengroße Nummer, dass dieser überragende Weltsportler, der immer umstritten war, aber einfach ein riesengroßer Name war, dass der plötzlich hier beim Catchen auftaucht. Da kannte man vielleicht nochmal einen Hulk Hogan oder einen Undertaker vom Sehen, und dass da jetzt eben so ein Weltstar auftauchte und das dann auch noch gegen das Drehbuch verstoßen wurde, das war eine riesengroße Sache, und da ist der WWF ja was Tolles gelungen.
Ja, es ist auch tatsächlich, wenn man sich so die Ratings natürlich anschaut, sind wir jetzt quasi zeitlich so auf dem letzten Viertel dieser legendären Siegesserie von WCW Nitro. Also so, man merkt dann hier schon, da ist eine Veränderung in der Luft. Auch hier, die Shows sind extrem unterschiedlich. Und gerade wenn wir diese erste Show von WCW Nitro und diese Show jetzt miteinander vergleichen und diesen Tag miteinander vergleichen, da hat sich extrem viel getan. Du hast es richtig gesagt, oder ihr habt es beide richtig gesagt. Mike Tyson war damals das war ein Megastar, ne? Ich meine, der war da schon ein bisschen über seinen Zenit hinaus, sagen wir es mal so. Der ist ja irgendwie 1966 geboren, sprich, da war er dann schon 38? Oder habe ich mich jetzt verrechnet? 66? 8?
Ja, passt schon.
Ja. und er hat aber die Riesenerfolge natürlich schon hinter sich gehabt, ein ehemaliger Boxweltmeister und so. Und Mike Tyson kannte man. Es war ja damals eh auch so die Zeit dieses Heavyweight-Boxing-Booms. Also da waren noch andere große Namen natürlich dabei. Und Mike Tyson war da wirklich ein Vorreiter, der das Ding absolut bekannt gemacht hat.
Ich möchte es ganz gern ein bisschen auch noch einordnen. Ich schreibe ja auch über Boxen. Weil es nicht wusste, also Boxsport, also das war ja im Juni 97 war ja auch noch dieser berühmte Ohrenbiss. Hat auch jeder damals gesehen, als der Mike Tyson dem Evander Holyfield ins Ohr gebissen hatte. Und da ist er dann richtig, vorher war noch im Knast wegen Vergewaltigung, nach den großen sportlichen Erfolgen. Und dann kam ihm dieser Ohrenbiss und da war halt dieser Bad Boy des Boxens. Aber nur wegen dieses Ohrenbisses kam es ja auch dazu, dass er überhaupt im Wrestling auftrat, weil er dann gesperrt wurde von der Nevada State Athletic Commission und dann auch noch von allen anderen Staaten. Er konnte also quasi in den USA nicht mehr boxen und brauchte eine neue Einnahmequelle. Und da hat halt dieser Bad Boy des Boxens so auch wunderbar in diese Attitude-Ära gepasst.
Ja, genau das. Und das war dann eben damals wirklich ein absoluter Coup, den die WWF hier gelandet hat. Und natürlich auch dazu der Zeit, als es dem Unternehmen ja auch nicht so besonders gut gegangen ist. Also ein Mike Tyson arbeitet auch nicht gerade für umsonst, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und da muss ja auch wirklich Vince McMahon nochmal die letzten Millionen in die Hand genommen haben, um diesen Namen hier zu verpflichten, um auch mit dem wirklich ja ein richtiges Programm durchzuziehen. Und man hat es ja hier auch schon in der Show gesehen. Es gab extrem viel Werbung für ihn. Es gab Hype für Mike Tyson. Das war wirklich das absolute Zugpferd, was man hier auf dem Weg zu WrestleMania 14 sich verpflichtet hat. Und ich glaube, damit können wir auch mal so ein bisschen versuchen, diesen Tag und diese Zeit so ein bisschen einzuordnen. 19. Januar 1998, das ist kurioserweise genau ein Tag nach dem Royal Rumble 1998, den ja bekanntermaßen Stone Cold Steve Austin gewonnen hat. Es war nach der Titelverteidigung im Casket-Match von Shawn Michaels gegen Undertaker, auch einen Tag nach der schweren Verletzung von Shawn Michaels, die schwere Rückenverletzung, die er sich dazu gezogen hat. Das ist so die Geschichte, sprich, also WWE ist so ein bisschen auf der Reise Richtung WrestleMania, plus No Way Out war auch am Horizont zu sehen, aber das ist ein bisschen früher natürlich als WrestleMania. Und Shaggy, wie sah es denn bei der WCW damals aus? Weil die waren ja, da ist ja zwischen den Events eine etwas andere Reihenfolge gewesen als bei der WWF.
Ja, bei der WCW war man 3 Wochen nach deren Großereignis, nach deren größten Großereignis, nach Starrcade 97. Das war das denkwürdige Ereignis mit dem Main Event Sting gegen Hogan. Wahrscheinlich für viele so der Höhepunkt der NWO, Groß-NWO-Zeit. Und danach ging es für viele ja auch bergab, kann man vielleicht so ein bisschen so sehen, während es bei der WWE jetzt bergauf ging.
Genau, also die Starrcade 1997 war ja das meistverkaufte Großereignis von der WCW. Größte Buy-Rate damals mit der Rückkehr von Sting, die ja wirklich auch über Monate und ich glaube mal ein Jahr, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, aufgebaut worden ist. Was ich ein bisschen enttäuschend dann wiederum fast finde, ist, wir haben danach ja, wurde ja der Titel vakantiert, ne, aufgrund dieser merkwürdigen Entscheidung im Main Event. Das Main Event haben wir ja auch schon mal hier im Match of the Week besprochen. Und man befindet sich jetzt hier bei der WCW auf dem Weg zu Sold Out, Markus. Und Sold Out ist jetzt nicht gerade was man wirklich mit einer hohen Buyrate oder guten Events in Verbindung bringt, oder?
Nein, ich musste auch, ich gestehe es, erstmal nachschauen, was war denn jetzt wirklich der Main Event bei Sold Out, ein paar Minuten bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Das war tatsächlich Macho Man Randy Savage gegen Lex Luger, ein Match, das ich nicht mehr groß im Gedächtnis habe. Und generell bin ich halt auch der Meinung, du hast es ja auch erwähnt, dass hier der Höhepunkt der NWO das irgendwo war, bin ich auch der Meinung, und man hat es auch in dieser Sendung gesehen, dass da diese Streitigkeiten in der NWO thematisiert wurden. Meiner Meinung nach hätte man diesen Moment jetzt nützen sollen, um die NWO zu Ende zu bringen und die Geschichte zu einem Ende zu bringen, um was Neues zu starten. Hat man ja, wie wir wissen, nicht gemacht. Es hat sich dann die NWO irgendwann geteilt und es wurde ewig, ewig weitergezogen und es gab halt nie das große Ende. Und deswegen bin ich schon auch der Meinung, dass es zwar noch sehr gut lief für die WCW, auch wenn man sich die Quoten anschaut, aber eigentlich war das der Anfang des Niederganges, meiner Meinung nach, weil man einfach kreativ nicht nachgelegt hat, sondern einfach more of the same gebracht hat. Und das plätscherte dann immer mehr vor sich hin. Und das wurde halt auch irgendwie in der Sendung schon deutlich, dass das eigentlich auch genutzt werden hätte können, wie gesagt, um die NWO zumindest vorerst mal einfach zu beenden, um da die WCW gewinnen zu lassen und dann ja was Neues zu starten, was Frisches zu starten, einfach einen frischen Anstrich dem Ganzen zu geben.
Ja, also so hat sich auch die Show hier angefühlt, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. WCW Starrcade 97 ist ja, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht irgendwie so eine Grenze. Ne? Zum einen, weil die Sting-Storyline damit ja quasi so abgeschlossen ist. Sting war dann als regulärer Performer wieder mit dabei, war ja hier auch bei der WCW Nitro-Ausgabe mit dabei. Hat aber trotzdem nicht so richtig diesen Payoff bekommen. Das war so eine Geschichte. Und man hat auch das Gefühl gehabt, dass hier eben die ganzen Charaktere und die Egos so aufeinander geprallt sind. Gerade im Main Event, der ja extrem wirr gewesen ist. Und ich denke auch, dass man hier einen klareren Cut hätte machen sollen, um einfach die Leute bei Laune zu halten. Weil ich finde, hier hat man schon teilweise gemerkt, dass so ein bisschen die NWO so ein bisschen an Zugkraft langsam verliert, dass sich die Interviews und Figuren so ein bisschen abnutzen. Und du hast es auch vollkommen richtig gesagt, wir haben natürlich später nicht nur die Teilung, wir haben ja sogar die Drittelung, um es mal so zu sagen, wenn wir das NWO-B-Team noch mit dazu nehmen, von der NWO. Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante Zeit hier. Also es ist wirklich so die Gezeitenwende im Endeffekt zwischen dem, oder im Monday Night War, oder?
Darf ich noch kurz reingrätschen?
Grätsche rein.
Das, was du gerade gesagt hast, ist absolut richtig, finde ich auch, und vielleicht auf einen Nenner gebracht. Die NWO, die hat sich nicht mehr cool angefühlt, gerade im Vergleich zu den ersten 1,5 Jahren. Ich fand irgendwie, das war nicht mehr cool, oder? Man hat es auch gehört an den Buhrufen, als Scott Hall rauskam und so bei der Survey. Die wurden ja teilweise auch stark bejubelt und die ganzen jungen Leute hatten NWO-Shirts, aber das wirkte alles, gerade auch im Vergleich, wenn wir dann auch noch über die World Wrestling Federation sprechen, über die DX und so weiter, das war einfach total. Ja, das war halt alles schon da und ich sag's gerne nochmal, nicht mehr cool. dieser Coolness-Faktor war weg.
Ja, es hat sich ja, wie ihr gesagt habt, alles auch einfach wiederholt. Also ich meine, das war, klar, das war das same old shit, das war dasselbe, was mal vor ein Jahr früher cool war, das wurde ja jetzt, ich meine, das wurde ja jetzt hier nochmal einfach zehnmal wiederholt. Man hat ja in der, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, in der Night-Tour-Folge auch Rückblick auf Thunder gesehen. Im Grunde hat man das gleiche im Main-Event von der Night-Tour-Folge nochmal gesehen, mehr oder weniger.
Ja. Na, also es ist auch so der Eindruck, wenn man sich so die Shows, wenn man sich die so nebeneinander anschaut, wie wir es ja alle gemacht haben. Also ich habe mir die jetzt quasi gestern nach der Geburtstagsparty und dann heute Vormittag so in relativ kurzer Abfolge habe ich mir diese Events dann eben angeschaut. Und man hat wirklich das Gefühl, als würden die Wrestling-Generationen aufeinandertreffen. Also bei der WCW hast du dann plötzlich natürlich auch noch die jungen Leute wie ein Chris Jericho und wir wissen auch ein Chris Benoit, eine Raven und so weiter und so fort. Aber die dominanten Geschichten wurden alle geprägt durch Figuren, die schon seit sehr langer Zeit dabei gewesen sind. Egal, ob es ein Hogan ist, ein Luger, von mir aus auch ein Sting, klar, jetzt mit neuem Anstrich. Aber das waren alles ähnliche Gesichter und irgendwo habe ich mir auch das Gefühl gehabt, dass dieses Wilde und Berechenbare, was gerade WCW Nitro so in den ersten anderthalb, zwei Jahren ausgezeichnet hat, das hat mir hier komplett gefehlt. Das war irgendwie wieder so eine ganz normale Wrestling-Show. Markus, wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, dass die WCW Nitro immer diese Vorgabe gehabt hat, so alles könnte passieren. Hattest du hier den Eindruck, dass das passieren könnte?
Nein, es war auch sehr vorhersehbar. Ich meine, ich möchte schon auch sagen, mir hat im Großen und Ganzen die Nitro-Folge schon auch gut gefallen. Also ich fühlte mich unterhalten und mir war es auch nicht langweilig, aber es war halt schon das, womit man rechnen konnte. Es war halt auch, muss man halt auch sagen, eine Go-Home-Show, wo man halt in erster Linie den kommenden Pay-Per-View nochmal pushen wollte. Es hat vielleicht ja auch die Kreativität so ein bisschen gehemmt, aber es war, wie gesagt, das eine Sendung, die man so auf dem Schirm hatte und mit der man rechnen konnte.
Ja, irgendwo schon. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir kommen gleich noch zum abschließenden Fazit natürlich. Lass mal hier wirklich auch in die Shows einsteigen. Vielleicht vergleichen wir da erstmal so ein bisschen die, also wir können ja gerade erstmal sagen, wie hier die Ratings ausgefallen sind, um das eine vorwegzunehmen. Ne? Also Nitro war in den Wochen auch davor extrem dominant weiterhin. Also Nitro hatte in der Vorwoche vor dem 19.01. ein Rating von 4,6, während Raw nur ein Rating von 3,4 gehabt hat. Und jetzt in dieser Woche fuhr Nitro erneut eine deutliche Überlegenheit ein. Aber WWF konnte ein bisschen aufholen, natürlich auch bedingt durch den Mike Tyson-Hype. Es war eine Nacht nach dem Royal Rumble, entsprechend waren die Leute da neugierig. Aber trotzdem gewann die WCW hier noch mit 4,5 zu 4,0. Und in der Woche drauf, was ich so krass finde, ist die Lücke zwischen den beiden Promotions nochmal gewachsen. Da war es wirklich dann, dass die WCW 4,7 hatte und die WWF nur 3,5. Also einen Unterschied von 1,2 zwischen den beiden Marktführern hier. Das finde ich krass. Und gerade, wenn man sich überlegt, dass hier die Shows, also meine persönliche Meinung vorweg ist hier so ein bisschen, dass die WWF Raw-Ausgabe deutlich unterhaltsamer gewesen ist als WCW Nitro. Und trotzdem hat man hier so diese Kluft. Das fand ich schon sehr überraschend. Aber lass uns trotzdem mal hier so ein bisschen miteinander vergleichen. Lass doch mal vielleicht so die Öffnungssegmente uns hier vornehmen. Ne? Shaggy, was haben wir denn da auf den beiden Seiten? Was wurde uns denn da präsentiert?
Ja, Nitro fing natürlich fantastisch an. Viel besser kann man gar nicht anfangen als mit den Nitro Girls. Das ist auf jeden Fall das Highlight, glaube ich, der Show gewesen. So ein bisschen, nein. Die Nitro Girls zu Beginn, wie man es kennt. Und danach gab es noch eine Zusammenfassung der Kommentatoren der Geschehnisse der letzten Wochen und so weiter. Und dann kam ein Eddie Guerrero und bis dahin war es ja auch ganz cool. Und dann ging es für mich aber auch schon bergab, weil der Gegner von Eddie war niemand Geringeres als jemand, den man aus der WWE geholt hat und auch gepusht hat. Ein Face Rick Martel, was auch überhaupt nicht funktioniert, im ganz schrecklichen Outfit.
Ach ja? Also ich fand das super.
Du fandest das super?
Übrigens, da gab es eine Sache, die mir aufgefallen ist, da habe ich vorhin an dich gedacht, Shaggy. Ein Fan hatte ein Plakat, da stand drauf, Seinfeld Fierce Night.
Ja, genau, das fand ich auch fantastisch. Das fand ich auch, Fierce Thunder, glaube ich, oder? War es nicht Thunder? Weil Seinfeld und sogar? Ja, es war Thunder, glaube ich, weil das lief ja parallel zu der Zeit irgendwie noch. Okay. Das war auch das letzte Jahr. War es nicht das letzte Seinfeld-Jahr auch? Also ich meine, dagegen konnte natürlich eine Donnerstagsshow, hatte gar keine Chance gegen die Quoten von Seinfeld in der letzten Staffel.
Aber das ist auch ein gutes Match. Also ich verstehe das gar nicht. Also mir hat das gut gefallen. Ich fand auch diesen Rick Martel nochmal als Babyface, damals bei WCW, eine gute Sache. Der war ja früher auch Face bei WWE, bevor das Model wurde. Und wurde ja dann nur durch eine Verletzung gestoppt. Also ich, ich weiß gar nicht, was du hast, ehrlich gesagt.
Das war doch ein schönes Match, hohes Tempo. Ja, das Match war okay. Klar, ein Eddie Guerrero ist auch ein super Wrestler, ein Rick Martel. Natürlich auch, obwohl er schon über seinen Zenit hinaus war, muss man sagen.
Total over auch.
Er war
die Halle over. Explodiert ja, ist, als er den Boston Crab angesetzt hat.
Den Boston Crab kann er auch gut. Also, das ist auf jeden Fall ein Rick Martel ist ja auch kein schlechter Wrestler, aber er ist für mich einfach kein Face. Ich bin mit dem Model Rick Martel aufgewachsen und er ist ein perfekter Heel und ihn so mit diesen Lackklamotten zu sehen irgendwie, das war, ich weiß nicht. Und dann noch ein TV-Titelmatch, es ging um den TV-Titel dann später, oder? War es der TV-Titel? Ja, gegen Booker. Nee, das war, ich weiß nicht, ich hätte Rick Martel da nicht gebraucht. Also sagen wir mal so, lieber Rick Martel jetzt als ein Marty Jannetty, den wir später noch in der Naito gesehen haben.
Ja, man hat hier tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, gerade wenn man Rick Martel und Marty Jannetty hier so ranführt, dass WWE eben auch, WCW auch da so ein bisschen versucht hat, natürlich selbst für die unteren Card-Regionen einfach Talent zu holen, was man irgendwo noch kennt. Und wenn es dann eben ein Marty Jannetty ist, der ja auch hier irgendwie dann zumindest eine kleine Rolle gespielt hat, auch ein Rick Martel, der dann, wie Markus ja auch gerade schon richtig gesagt hat, hier um den TV-Titel ja dann später gegen Booker T gefädelt ist, ja auch bei Sold Out dann ja gegeneinander angetreten sind. Ich fand's auch merkwürdig, vor allen Dingen aus heutiger Sicht, wenn ich den Namen Eddie Guerrero höre und der trifft gegen Rick Martel an, dann denke ich mir noch nicht, dass ein Eddie Guerrero hier verliert. So, das fand ich so absurd und dann auch noch so klar und deutlich. Also, der Kampf an sich, da hat Markus aber auch recht, der war vollkommen okay. So, das kann man irgendwie so machen. Ich finde das auch als Opening Contest gar nicht so verkehrt. Was mich dann aber gewundert hat, war diese extrem lange Zusammenfassung, die man hier gebracht hat, wo man wirklich mal so, ich weiß nicht, 7-8 Minuten zu Thunder quasi gewechselt ist und die gesamte Geschichte des angehenden Zerwürfnisses der NWO nochmal hat Revue passieren lassen. Und man denkt sich doch so, die ersten Minuten einer solchen Sendung, die sind doch was Besonderes und die sollen Leuten doch Spaß machen. Da holst du doch nicht zu so einer ewig langen Recap aus. Shaggy, du hast gerade eben schon geschmunzelt. Warum?
Ja, weil man es am Ende der Sendung ja eigentlich im Grunde so ähnlich nochmal gesehen hatte, in Grün dann quasi. Das war ja fast die gleichen Geschehnisse wie bei Thunder im Main Event jetzt hier bei Nitro nochmal zu sehen. Nee, und diese Zusammenfassung, das war echt, also das ging ewig. Ich habe auch zwischendrin überlegt, boah, soll ich jetzt endlich mal skippen? Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit zu skippen, aber ich muss es ja ganz schauen. Ich will nicht skippen. Und das Ding hat sich so gezogen. Das hat sich so unglaublich gezogen. Dann dachte ich, es wäre vorbei. Und dann ging es aber noch weiter. Also es war schon nervig. Liebe Markus kann die Geschehnisse jetzt bestimmt kürzer zusammenfassen, als die das hier bei Nitro gemacht haben.
Ja, Streit in der NWO, Punkt. Nein, es war aber tatsächlich so, dass das erst die zweite Thunder-Folge war und ich glaube, dass man einfach die Sendung pushen wollte, weil Nitro auch sehr, sehr gut gelaufen ist und man wollte einfach diesen neuen Donnerstags-Sendeplatz auf TBS den Leuten näher bringen und denen zeigen, guck mal, da passiert was wirklich Wichtiges und das müsst ihr unbedingt einschalten. Ich glaube, deswegen war das auch so ungewöhnlich lange.
Das glaube ich auch. Das war im Nachhinein auch, als ich mir das dann im Nachgang quasi überlegt habe, so warum macht man denn sowas, war das auch meine einzig probate Lösung dafür, für dieses Problem. Aber Markus, du musst doch schon zugeben, das hätte man auch ein bisschen fetziger und knackiger aufbereiten können,
Ich habe mir auch eher aufgeschrieben, Länge ungewöhnlich. Also gar keine Frage. Wobei, wenn wir gleich über die Konkurrenz sprechen, ich fand auch das Eröffnungssegment von Raw hat sich unglaublich gezogen.
Ja. Also ja, aber das war wenigstens was Aktuelles und nicht was schon 5 Tage her ist.
Ja, aber ich, ja, absolut. Also da stimme ich euch schon zu. Also das war ein sehr, sehr langer Rückblick.
Ja, und damit wurde dann wirklich dann hier so die erste Viertelstunde gefüllt. Also mit den Nitro Girls, mit einer verbalen Zusammenfassung der letzten Geschehnisse mit Eddie Guerrero gegen Rick Martel, solides Match, und dann eben einer sehr langen Rekapitulation der Ereignisse von WCW Thunder. Dann schalten wir mal wieder rüber zu WWF Raw. Und das begann natürlich mit so ein paar ganz kurzen Ausschnitten vom Rumble und natürlich auch dem, was da passiert ist. Und dann kam ja schon ein Paul Bearer raus, natürlich zu der alten Undertaker-Musik. Und ja, ein paar Fans haben gejubelt. Es war aber dann auch ein recht langes Promo-Segment, um es einfach mal so auszudrücken. Markus, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angerissen.
Also wenn ich Raw eingeschaltet hätte, was ich nach dem Rumble wohl getan hätte, als Amerikaner, sag ich mal, der sich da entscheiden muss, hätte ich im Verlauf dieser Promo auf jeden Fall mal umgeschaltet, weil dieser Paul Bearer hat da ewig um 3 Stunden über das erzählt, was halt am Vortag passiert ist. Ich meine, das war schon cool. Und wenn wir es erwähnen wollen, da hat ja Kane den Undertaker im Sarg eingesperrt und dann haben die den Sarg angezündet. Das war ein ganz toller Effekt und da erinnert man sich auch heute noch dran, wenn man es damals gesehen hat und das ist ja auch bei mir noch sehr präsent, aber ich fand diese Promo von Paul Bearer sehr langatmig.
Ja, Shaggy, ging es dir auch so? Hast du auch darauf gewartet, dass hier endlich mal was passiert? Also quasi, naja,
es ist ja auch ein bisschen was passiert. Es ist ja, ja, ja auch ein bisschen was passiert, finde ich. Also ich fand sie nicht so langatmig.
Nach einer halben Stunde.
Und ich mag ja auch Paul Bearer, den höre ich gerne zu, wenn er spricht. Der hat doch schon seine besondere Art. Und das war auch die Zeit, wo er dann ja nicht mehr die ganz schwarzen Haare hatte und sowas. Und es kam ja noch Kane und die DX hat man ja auch noch gesehen. Das war schon okay, fand ich. Ich fand, dass ich Naito deutlich mehr gezogen hatte, der Anfang. Als jetzt hier bei Raw. Also ich bei Raw, da habe ich Paul Bearer zugehört und fand das auch, da musste ich mir erstmal wieder einordnen in die Zeit, weil ich habe Raw angeschaltet, ohne jetzt genau erstmal zu schauen, in welcher Zeit war ich da. Und das hat man ja sehr gut zusammengefasst bekommen. Also nicht ganz so ausführlich wie bei Nitro, aber das hat mir gereicht.
Doch verbal von Paul Bearer. Das ist ja alles genau nacherzählt.
Also mir war es auch ein bisschen zu lang. Also Paul Bearer hat sich ja da auch selber sehr über den grünen Klee gelobt, ne? Ich bin so gut und ich habe euch alle reingelegt, ne? Und sowas, ne? Weil ja davor wurden ja quasi so die Brotkrumen einer möglichen Versöhnung irgendwo der Brüder gesät, ne? Und dann am Ende gab es doch den Split zwischen den beiden, ne? Also den endgültigen Split, ne? Inklusive dem Verbrennen. Und Paul Bearer hat sich dann wirklich nochmal angeschnitten hier. Ja, mit den drei Schlössern haben wir hier den Sarg vernagelt und dann
ganz richtig.
Haben wir, ja, jedes einzelne Schloss wurde hier berücksichtigt und gehuldigt. Aber was ich wiederum dann mochte, war dann dieser Moment, als dann plötzlich nochmal der Gong ertönt, als Paul Bearer quasi ankündigt, der Undertaker ist weg und er wird nie mehr zurückkommen, und dann ertönt der Gong. Das Licht geht aus, die Musik des Undertakers ertönt und der zerstörte Sarg wird rausgebracht. Und da dankt man ja, weil der Undertaker ist ja verschwunden so offiziell, da denkt man ja, jetzt der Undertaker, so schnell ist er schon wieder zurückgekommen, weil es ist halt der Undertaker, ne? Und Druiden sind da, die Atmosphäre ist irgendwo da und natürlich öffnet sich dann am Ende der Sarg und Kane entsteigt diesem zerstörten Sarg. Markus, ich fand, das war ein cooler Moment. Also das hat mich so ein bisschen entschädigt für die Länge der Promo.
Das war ein guter Moment. Was mir aber trotzdem aufgefallen ist, diese Kostüme der Druiden, die sahen total billig aus, oder? Diese Kapuzen, Fetzen.
Ja,
also ist mir damals nicht so bewusst geworden. Vielleicht haben wir uns einfach, weil wir halt jetzt auch verwöhnt sind, ne, von Kulissen heutzutage, und weil das alles natürlich viel einfacher, kostengünstiger herzustellen ist. Aber das sah eigentlich jetzt aus heutiger 2019-Sicht total billig aus, diese Kostüme.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also auch, dass man ja teilweise noch die Gesichter von den Druiden gesehen hat, das hat mich so kirre gemacht, weil normalerweise waren das ja immer so gesichtslose Gestalten und hier waren die ja plötzlich relativ klar erkennbar. Naja, aber auf jeden Fall kam da Kane raus und damit endete das Segment hier auch irgendwo. Also quasi das Ausrufezeichen war hier, Kane ist sozusagen der neue Undertaker und ist dem Undertaker überlegen.
Der letzte Überlebende, haben sie sogar gesagt, von der Undertaker-Familie quasi.
Stimmt.
Also der Undertaker ist jetzt wirklich tot.
Ja, war er dann ja doch nicht, um es mal so auszudrücken. Und dann ging es eigentlich auch schon so weiter, wie es ganz oft bei der WWF Raw-Sendung weitergeht, nämlich mit unglaublich vielen Einblendungen und Hypes eigentlich. Ich fand das fand ich so auffällig, dass eigentlich quasi vor jeder Werbepause, die natürlich im Network nicht mehr dabei ist, aber vor jeder Werbepause kam mir wirklich, übrigens, bleibt dran, Stone Cold Steve Austin ist gleich dabei, ne, und Mike Tyson kommt und überhaupt, und die Ex werdet ihr auch noch sehen und hier noch ein Lachs und ein Aal obendrauf, so ein bisschen. Also das fand ich sehr auffällig im Vergleich zu Nitro, wo man das eigentlich allerhöchstens verbal gemacht hat, aber es gab auch gerade dafür, dass so einen Pay-Per-View bevorstand, gab es relativ wenig Hype-Clips oder Hype-Einblendungen oder so. Markus, ist dir das auch aufgefallen?
Ja, absolut. Und das hat man bei der WWE auch wirklich gut gemacht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man bei der WWE damals auch schon mit Russo und so weiter die Sendungen einfach genauer geplant hat. Nitro war ja oft so on the fly. Da wusste man ungefähr, was passiert, aber das wurde mitunter dann live noch geändert und so weiter. Und bei der WWE hatte man, glaube ich, damals auch einfach schon ein detaillierteres Skript und dann wusste man genau, wann man welchen Clip einspielt. Ich glaube, das hängt damit zusammen. Auf jeden Fall hat es ja auch was genützt, wenn man sich die Quoten anschaut, dieser Tyson und Austin-Hype, also die Leute sind auf jeden Fall dran geblieben.
Genau, ich glaube, darum ging es. Ich glaube, da hat man sich eher überlegt, wie kriegen wir die Leute dazu motiviert, dass sie quasi beim Werbeblock nicht umschalten. Wir kündigen einfach so oft an, dass die Wrestler kommen, dass das große Talent kommt, dass der bekannte Boxer kommt. Da ne, wir halten die einfach so bei Stange und machen die einfach da immer neugierig. Ich finde ohnehin, dass man es bei WWF sehr clever zumindest in dieser Show gemacht hat, wie man die roten Fäden hier durchgezogen hat. Weil ein roter Faden ist natürlich der Undertaker und der zweite rote Faden, deswegen gebe ich gleich an Shaggy, der hat es gerade eben schon angesprochen, ist natürlich die Ex gewesen, Shaggy. Und das begann ja quasi ja mit so einer Art kurzem Segment mit Shawn Michaels, China und Hunter. Und da gab es ja auch schon den ersten Schuss von Triple H Richtung Konkurrenz, wenn du dich dran erinnerst.
Das ist richtig, aber ich würde gerne erst noch ganz kurz was anderes sagen, weil du mich nicht gefragt hast, warum es bei der WCW keine Hype-Clips gab. Was hätte man hypen sollen? Noch gibt es noch einen Eingriff von der NWO und Streit innerhalb der Giant. Ja gut, Giant gegen Hogan hat man ja schon ein paar Mal erwähnt. Oder man hätte noch hypen können, nachher noch Jerry Flynn auf der Card. Naja,
dann noch lieber. Gut, aber das ist jetzt natürlich schon sehr, sehr einseitig. Ja,
du hättest eigentlich sagen können, sowas wie, hey, Sting wird heute auch noch in Action zu sehen sein. Oder
und Flair und Bret Hart.
Bret Hart, ich meine, klar.
Das hätte man natürlich machen können. Jerry Flynn war vielleicht ein bisschen übertrieben irgendwie. Ja, du hast Triple H, du hast die DX angesprochen. Die DX hat ja, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Angriff, was meintest du genau?
Ich meine sowas, dass er ja Owen Hart beleidigt hat, so nach dem Motto, ja.
Ach so, übrigens, ja, der ist der Einzige, der hier nicht, der hier, ja, der noch.
Geh doch nach Süden, wenn du es hier nicht schaffst und so.
Die anderen sind ja auch alle abgehauen, quasi so nach dem Motto. Das schon, das ist richtig. Man hat da auch schon bei der WWE schon auch angefangen, wirklich, ja, die Storylines realer zu gestalten. Das hat man schon deutlich irgendwie gemerkt. Aber hier ging es ja eher der DX auch darum, dass sie sich an der Suche nach dem Undertaker beteiligen wollte, dass ein Shawn Michaels ja auch gerade gesagt hat, wir werden den Undertaker selber noch finden und wir wissen ja, wie es dann geendet hat. Dazu kamen wir dann aber später.
Aber das ist ja auch total clever. Man hat auf der einen Seite die DX sucht den Undertaker, auf der anderen Seite hat man ja, was ja schon klar ist, Stone Cold Steve Austin als nächsten Gegner von Shawn Michaels, der hat den Rumble gewonnen, Michaels war WWE-Champion und da hat man irgendwie die ganz großen Stars alle so kreuz und quer miteinander verbunden. Das ist doch, ich fand ich total clever.
Ja, das meine ich ja, dass man hier wirklich mehrere rote Fäden quasi hat und man hat die echt gut immer wieder übereinander gelegt irgendwo und da auch wirklich unterhaltsame Segmente rausbekommen. Und dann können wir gleich mal ins erste Match bei WWF Raw springen. Shaggy, da muss ich eigentlich schon wieder dran nehmen. Hier sind auch schon so viele bekannte Figuren, über die auch letztes Mal gesprochen haben, nämlich im Savio Vega Podcast. Es gibt im ersten Match die Disciples of Apocalypse, bestehend aus Chains, Skull und 8-Ball. Und die kämpfen gegen die Nation of Domination, Farouk, Karma und D'Lo. Und was mich gewundert hat, wie over war denn bitteschön die Disciples of Apocalypse? Was war denn da los?
Das frag mich nicht. Gerade wenn man die Harris-Brüder da dabei hat. Kann überhaupt nicht verstehen, dass eben irgendein Mensch die beiden Jungs überhaupt mag. Nur mal so viel dazu. Markus weiß auch, glaube ich, ganz genau, was ich damit meine.
Ja, ist auch deutlich ersichtlich. Muss man nur mal genau hingucken.
Muss man leider nur mal genau hinschauen. Also mit so Leuten möchte ich auch nichts zu tun haben. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, die waren zu der Zeit richtig over. Das war auch überraschend. Das habe ich auch so gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich dachte, das wäre halt so ein Stable, das unter Ferner liefen lief. Aber das war ja nicht so. Die waren ja wirklich eine Zeit auch over. Und das war sicherlich die größte Zeit auch für die drei und für Crush möglicherweise auch, den man hier ja jetzt nicht, der jetzt hier nicht am Match beteiligt war. Aber eigentlich war das ja auch nur quasi ein Aufbau auf das, was später noch folgen sollte, beim nächsten Großereignis und so weiter. Man hat hier einen Rock nochmal untergebracht und es gab einen großen Brawl, also so dafür war es
Gegner gar nicht erwähnt.
Doch, hat doch der liebe Olaf schon gemacht, also, die Gegner. Entschuldige. Farouk, Karma, die Supreme Fighting Machine und D'Lo Brown von der Nation of Domination.
Genau. Es war im Endeffekt war das hier nur ein Storyline-Match. Das war ein reiner Aufbau. Da gab es ja dann auch bei No Way Out, gab es ja dann auch wirklich, also das Match endete ja darin, dass ein großer Schmonz hier rausgekommen ist. D'Lo Brown verpasst den Moonsault. Ich habe den Moonsault-Ansatz auch überhaupt nicht verstanden, warum er denn da gesprungen hat. Und danach gibt es auf jeden Fall Chaos und das Match endet im Double DQ. Generell in beiden Shows habe ich das Gefühl gehabt, dass jedes zweite Match irgendwie in einem No-Contest-Double-DQ oder irgendeinem Eingriff geendet ist. Also war am laufenden Band Chaos. Anschließend kamen dann eben noch Mark Henry und The Rock raus. The Rock damals ja der amtierende Intercontinental-Champion. Was ich mochte, war, dass er den Gürtel hier auch getragen hat, obwohl er nur eingegriffen hat. Ne? Das mochte ich. Und dann eben auf Seiten der DOA griffen dann noch Ahmed Johnson und Ken Shamrock ein. Ahmed Johnson damals schon jenseits von Gut und Böse, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber vor allem ging es ja darum, dass hier dann auch das Match bei WrestleMania zwischen The Rock und Ken Shamrock aufgebaut werden sollte. Markus, konntest du hier mit dem Match leben oder war das einfach so ein Füller, so ein Aufbauding für dich?
Ich war froh, dass es dann irgendwann vorbei war. Also die Harris Brothers und die Harris Brothers und den Fake Undertaker, das ist ein tolle Biker-Stable. Und gegen halt die Nation of Domination war noch in Ordnung, aber ja. Es war halt so ein typisches Attitude-Era-Tag-Team-Match, wie man es halt auch in Erinnerung hat. Was mir dann besonders gut gefallen hat, war, klar, The Rock ist cool, aber Ken Shamrock, ich fand den damals auch stark und ich bin ja bis heute der Meinung, dass da auch nochmal deutlich mehr drin gewesen wäre. Warum man den nicht noch stärker gepusht hat, vielleicht sogar Richtung Main-Event. Das war doch ein richtig cooler, unverbrauchter Typ, der auch Star-Potenzial hatte, der hatte auch noch dieses Gefährliche, er kam ja aus der realen Welt des Kampfsports, auch alles, was diese Attitude-Ära ausgemacht hat, dieser Realismus, und er hatte eine gute Ausstrahlung. Das ist mir bis heute nicht ganz klar, warum man da so eigentlich Potenzial sogar verschenkt hat, meiner Meinung nach.
Bin ich komplett bei dir. Haben wir auch schon mal in einem Montreal Screwjob Podcast mal drüber gesprochen, dass es auch durchaus möglich gewesen wäre, quasi in Folge des Montreal Screwjobs oder eben auch nicht, da eben einen Ken Shamrock irgendwie höher in der Karte zu platzieren, weil ich kann mich tatsächlich nur an ein einziges Titelmatch erinnern. Ich glaube, das war damals bei In Your House, die Generation X gegen Shawn Michaels, aber ansonsten war der doch immer einfach nur Midcard, Upper Midcard. Das hat nicht so ganz gereicht, aber hier, wie gesagt, das war ein Aufbaumatch. Das kann man so machen. Und danach ging es ja auch schon wieder in die nächste Werbepause eigentlich. Erneut Hype für Steve Austin, für Mike Tyson.
Ein Leichenwagen war da.
Genau, ein Leichenwagen. Das kam nämlich dann auch noch, ne? Also auch hier ein kleiner Cliffhanger, ne? Kann man so machen.
Ja, vor allem Leichenwagen, da denken alle, okay, jetzt ist aber der Undertaker wirklich da.
Also. Ich überlege gerade, sollen wir noch kurz zu WCW wieder rüberschalten oder sollen wir noch kurz das Segment mit dem Leichenwagen hier erwähnen?
Lass uns umschalten.
Da kommt dann vor ein Match noch dazwischen. Ja. Schalten wir um, ja.
Genau, lass uns umschalten.
Ja, wenn wir umschalten, dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass bei WCW Nitro natürlich auch noch nach diesem ewig langen Thunder-Rückblick, da ging es erstmal noch weiter mit Hulk Hogan und Eric Bischoff, wo es darum geht, dass ja hier erstmal ein Eric Bischoff Hulk Hogan den Baseballschläger von Sting übergibt und dass Hogan dann sagt, hier, ne, das brauche ich ganz dringend, weil da kann ich auch mal hier, wie bei meinen Kids, auch mal ein bisschen härter durchgreifen. Und
wissen wir eh, was das dann geführt hat.
Und ich fand dieses Interview unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das ganz grauenvoll. Das hatte mich so ein bisschen an diese vielen unsäglichen Eric Bischoff-Interviews erinnert, wo man das Gefühl gehabt hat, dass sie sich nicht nur im Gimmick so unfassbar geil finden, sondern eben auch so im echten Leben. Markus, hast du auch den Eindruck oder war das nur so meine persönliche Abneigung gegen Eric Bischoff und Hollywood Hogan?
Es war ein typischer, also ein Hollywood Hogan und Eric Bischoff Promo. Ich meine, kann man halt mögen oder nicht, aber ja, war okay, war halt Standardware, mehr oder weniger. Mich hat das jetzt nicht geärgert. Aber vielleicht, weil ich es jetzt, weil es schon länger her ist, ich hab's halt, wenn ich mir das heute anschaue, sehe ich es nicht jede Woche. Das spielt das halt stimmt. Auch mit.
Das stimmt. Shaggy, konntest du damit leben?
Naja, es wäre wahrscheinlich genau das gleiche Segment rausgekommen, wenn keine Kamera dabei gewesen wäre. Da hast du schon vollkommen recht. Ich sehe das auch ein bisschen anders als Markus. Ich habe es noch in guter Erinnerung, nachdem ich es jetzt wieder gesehen habe, diese ganzen unsäglichen Segmente. Ich brauchte das jetzt nicht schon wieder sehen und ich dachte auch, boah, was für Idioten. Kurzzeitig, natürlich mag ich Eric Bischoff und Hogan doch irgendwie, aber dieses Segment, das hat mal wieder nichts Neues gebracht, sagen wir es mal so.
Dann doch lieber Marty Jannetty im zweiten Match des Abends.
Ich war auch überrascht, als Marty Jannetty zum Ring kam. Das habe ich auch ganz vergessen, dass der ja mal wirklich auch kurzzeitig bei der WCW auch war. Und hier gab es auch gar nicht so ein schlechtes Match gegen Benoit. Aber auch dieses Match diente eigentlich auch nur als Aufbau für Benoits Geschichte mit Wavens Flock in dem Fall, ja sogar mit der gesamten Gruppierung. Er besiegte zwar hier Marty Jannetty in dem relativ kurzen Kampf. Und dann gab es aber auch ein Eingreifen von Waven und seinen Jungs.
Ja, erstmal lustig, Marty Jannetty mit der alten Steve Austin-Musik, mit dieser Standard-Heel-Musik, die es damals da gegeben hat. Und ich habe witzigerweise noch vor ein paar Wochen auf dem, ich weiß nicht, ob es auf dem WWE-Kanal gewesen ist oder auf irgendeinem anderen, ein Match von Marty Jannetty gegen, ich weiß auch nicht mehr genau, wer der Gegner gewesen ist, irgendein Japaner gesehen. Und ich habe mich da gefragt, so, Marty Jannetty war mal bei der WCW? So, das habe ich vollkommen verdrängt. Ja, Markus, was ist denn da dann raus geworden? Weil, wie Shaggy schon gesagt hat, auch hier war das ja mehr Aufbau als, ja, alles andere Substanzielles.
Ja, Marty war ja eigentlich nur ein Jobber bei der WCW und ich hatte halt tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm in diesem Segment ist er eigentlich nochmal gut ausgestiegen, weil er hat ja dann bei diesem Eingriff, den der Shaggy schon erwähnt hat, den Benoit noch verteidigt, hat dann das Flock quasi in die Flucht geschlagen. Und da hat man ja nie was draus gemacht, wirklich, weil er war halt dann weiter in der Edeljobber am Ende. Aber vielleicht wäre da sogar noch mehr Potenzial drin gewesen, weil ich meine, die privaten Probleme von Marty Jannetty kennen wir alle. Aber wrestlerisch war das auch 1998 durchaus noch völlig in Ordnung.
Ja, ich finde so das Outfit und die Klamotten wirken zwar nach wie vor so wie von 1988, aber ansonsten war das schon okay. Das war ein ansehnliches Match und wie du es richtig gesagt hast, da gab es dann am Ende den Eingriff von außen, was ich durch das Flock natürlich, weil Chris Benoit und Raven trafen ja dann bei Sold Out auch aufeinander. Was ich hier überraschend fand, war, dass der erste Teil von dem Flock, der hier wirklich auch attackieren konnte und der hier wirklich auch ein bisschen Impact gehabt hat, das war ein Sick Boy, der unbedingt ja hier mit einem Dropkick Chris Benoit niedergestreckt hat, nur um dann zugegebenermaßen 2 Minuten später im Crossface zu landen. Aber ich mochte das schon ganz gern. Auch den Staredown von Raven und Benoit, den fand ich gut. Und wie gesagt, das hat irgendwie jetzt nicht so richtig Sinn ergeben, dass hier ein Marty Jannetty eingreift und hilft. Aber da konnte ich mit leben. Das war zumindest unterhaltsam, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Ja, bleiben wir noch eine Runde bei WCW Nitro, weil jetzt kommt Shaggys Highlight der Show. Es ist natürlich Jerry Flynn gegen The Cats, Shaggy.
Ja, aber warum auch nicht, gell? Weil man sich hat schon gedacht, jetzt hat man schon die ganzen Allstars der WWE gebracht, wie ein Marty Jannetty und ein Rick Martel. Da bringt man doch eigene aufgebaute Stars irgendwie nochmal in den Ring. Und zwar die beiden, die ja wirklich auch eine Geschichte miteinander hatten. Das war jetzt nicht nur so, dass die beiden einfach gegeneinander angetreten sind, sondern da gab es ja auch eine Vorgeschichte. Das sind ja beides die MMAs Stars teilweise gewesen. Also zumindest bei Jerry Flynn hat man es behauptet. Ein Ernest the Cat Miller hat da ja auch Erfolge gefeiert. Also von daher hat das Match ja auch eine logische Ansetzung gehabt. Aber also Jerry Flynn, der geht halt nun mal gar nicht. Die Frisur ist erstmal ganz schrecklich und der hat überhaupt keine Ausstrahlung. Und ich weiß auch nicht, was uns dieses Match letzten Endes gebracht hat, sagen wir es mal so. Aber ein Ernest the Cat Miller konnte sich präsentieren. Der hat ja später dann auch nochmal an Charisma zugelegt und da war er ja auch mehr oder weniger unterhaltsam. Aber hier, weiß nicht, das war so das Lowlight der Show.
Markus, wie hast du hier den Kampf gesehen?
Ja, erstmal möchte ich die Musiken erwähnen. Jerry Flynn mit einer sackstarken Theme, basierend auf Peace of Mind von Boston gegen The Cat. Der hat die Theme gehabt, basiert auf The Zoo von den Scorpions. Also da war aber musikalisch einiges los, möchte ich sagen. Match war natürlich wenig, The Cat war halt gar nichts. Da ging es tatsächlich, The Cat war, glaube ich, Karate-Weltmeister, ein guter Kumpel von Eric Bischoff und so ist er damals in die Promotion gekommen. Und der Jerry Flynn, der irgendwie Judo, Taekwondo und Kung-Fu-Meister war, Match war halt eigentlich nix. Jerry Flynn, finde ich, als Edeljobber hat man den eigentlich schon gut einsetzen können, hat gut verkaufen können, wenn er halt einen besseren Gegner gehabt hätte. Das ist halt irgendwie so ein Kultjobber bei WCW gewesen. Gerade mit diesem Fukuhila von 1985. Ich freue mich, wenn der kommt, aus heutiger Sicht, weil das irgendwie so Kult-Trash ist. Kann auch gut bei Schläferz auftreten von mir aus. Also,
ich fand das. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich das Match mögen kann, soll, irgendwo. Weil ich fand es relativ ungewöhnlich, dass hier, das war ja zu 80% waren das ja nur irgendwelche MMA-Haltegriffe. So. Und da habe ich mir gedacht, so, mein Gott, vielleicht ist dieses Match einfach seiner Zeit so weit voraus, dass es die Zuschauer nicht verstanden haben. Und dann dachte ich mir so.
Boring-Rufe.
Ja, ich weiß.
Aber zu Beginn, bevor die gecatcht haben, gab es Boring-Rufe. Ich meine, da sagt ja auch alles aus. Ein bisschen unfair.
Ja, absolut. Also, das beide haben die Zuschauer nicht gefangen genommen und ich habe dann auch entschlossen, dass dieses Match nicht seiner Zeit voraus ist, sondern einfach nur der Zeit gar nicht gehört irgendwo. Ich weiß auch nicht. Aber der Abschluss war hier sehr schön mit diesem eingesprungenen Disaster-Kick von The Cat gegen Jerry Flynn, das sah sehr schön aus. Also das muss man ihm lassen. Das habe ich auch so nicht erwartet, muss man so.
Kam ja aus dem Nix, oder? Ohne Aufbau.
Natürlich.
Kam einfach der Kick und das war's. Disaster Kick passt ja auch zu The Cat.
Alter Zyniker hier. Also,
aber lass uns mal wieder umschalten, weil jetzt kommen unsere drei Lieblinge parallel jetzt bei Raw.
Ja, dann schalt doch mal um. Was kommt denn jetzt nochmal? Es kam
jetzt das nächste Match und zwar.
Moment, Entschuldigung, bevor du jetzt nächste Match. Du unterschlägst hier einen absolut wichtigen Werbeclip.
Da, oh ja, habe ich auch notiert. Ne,
da gab es nämlich, du hast ihn gerade eben schon genannt, es gab da nämlich Vic Venom hat sich zu Wort gemeldet. Und ja. Das war niemand Geringeres als Vince Russo, Markus.
Genau, der Chefredakteur des WWE-Magazins und des Raw-Magazins hat ordentlich auf die Pauke geschlagen mit seinem Charakter als Vic Venom. Fand ich lustig, diesen Clip, gerade weil ich in der Magazinwelt ja verhaftet bin, quasi, oder verwurzelt bin, und fand ich nett, diesen Clip, und hat man eigentlich auch ganz gut beworben, dass das Ding, ich fand das, dass man diesem Chefredakteur da so ein Gimmick gibt, also, ich meine, der Wolfgang Stach hat auch ein Gimmick, ist also ein anderes Gimmick, aber fand ich dann schon interessant, diesen Clip.
Beides schlimme Gimmicks, nur mal so am Rande. Aber ich fand das auch unterhaltsam, auf jeden Fall. Also das hat er schon ganz gut gemacht, und coole Art, das auch nochmal so zu hypen. Hat mir Spaß gemacht. Ganz anders vielleicht das nächste Match, wo unsere drei Lieblinge jetzt kämpfen, und zwar Markus Liebling, Mark Merrow. Mein Liebling Sable war auch mit am Start, und natürlich auch Olafs absoluter Lieblingswrestler, Tom Brandy.
Ja, ja. Jetzt will ich gleich mal den Shaggy verhaften quasi. Der hat so über Rick Martell geschimpft, und bei WWE gab es den Tom Brandy. Da nehme ich doch fünfmal den Rick Martell.
Ich nehme alles. Also ganz ehrlich, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Ein Tom Brandy, Salvatore Sincere, ja, und später ja noch der Patriot. Der hat ja das Gimmick des Patriots gekauft vom anderen Patriot, von Del Wilkes. Ja, also Tom Brandy als Face, Tom Brandy geht gar nicht. So, mit dem kann ich überhaupt nichts im Ring anfangen. Mhm. Und der Kampf gegen, oder das Match gegen Mark Merrow, das war auch unterm Strich, ging es ja wirklich auch da wieder nur um Sable. Und Sable hatte ja zu der Zeit auch des Öfteren Angebote von anderen Männern. Es gab ja, und ein Mark Merrow war ja, da ging ja diese Eifersucht-Storyline so richtig los. Mark Merrow war ja extrem eifersüchtig auf die wunderschöne Sable.
Ja, ich fand das aber auch so schön, wie das hier dann dargestellt worden ist. Also Sable ja mit dieser Boxer-Trainerjacke, die sie da angehabt hat, wo hinten drauf stand Property of Mark Merrow. Die Kommentatoren bezeichneten einen Mark Merrow als jemanden, der ja eigentlich alles mitgebracht hätte, um Erfolg zu haben, aber doch irgendwie noch nichts gerissen hat. Als der
Shoot. Hm? Sagen Shoot, weil der Mark Merrow hat ja damals so einen ganz hohen Garantievertrag bekommen, und da hat wahrscheinlich Vince war wirklich sauer auf den, dass er nichts gebracht hat.
Ja, er wurde hier sogar als Prime Minister of Insecurity bezeichnet. Also, ich fand das schon ziemlich hart, wie man ihn hier dargestellt hat. Ich meine, natürlich, da war auch hier wieder, ich glaube, wie Markus gerade richtig gesagt hat, ich glaube, da war so eine Mischung aus Wahrheit und Fiktion war irgendwo hier dabei. Das Match war jetzt nichts besonders Spannendes. Also was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, ist diese Geschichte mit den Blumen, die es da noch gegeben hat, natürlich, dass das Sable ja dann im Verlauf des Matches von einem Boten noch einen Blumenstrauß irgendwie bekommen hat und Sable ja die lautesten Pops von allen Beteiligten hier irgendwie eingestrichen hat. Ja, also das war dann irgendwie auch so ein Storyline-Match, um den baldigen Split von Mark Merrow und Sable hier ein bisschen voranzutreiben. Immerhin gab es dann zum Ende ein bisschen Ablenkung durch Sable. Es gab einen Cheapshot von Mark Merrow und dann eben die TKO. Aber der eigentliche Star des Matches war hier eindeutig Sable. Und ich glaube, damit können wir auch weiterspringen. Oder wo wir gerade schon bei Frauen sind, können wir eigentlich gleich zum nächsten Match springen. Es sei denn, einer von euch möchte noch hier einspringen. Nein? Gut. Shaggy, wir sind dann wieder zurück bei der DX und einem Leichenwagen. Und sie haben natürlich ein bisschen vermutet, also Shawn Michaels, Triple H und China haben natürlich vermutet, dass da in dem Leichenwagen vielleicht der Undertaker drin sein könnte, ne? Aber
ja, aber der Undertaker war es nicht, es waren auch keine anderen Leichen. Im Gegenteil, es waren ein paar leicht bekleidete Frauen, die dann herausgehüpft sind aus dem Leichenwagen und sich dann auf Triple H und Shawn Michaels gestützt haben, in die Arme gestürzt, und die haben sich natürlich darüber sehr gefreut.
Ich mochte den Blick von China dabei sehr gern, so, oh. Jungs, ey. So ein bisschen in der Richtung. Also das war dann schon ganz witzig und passt natürlich auch hervorragend zu der DX. Also Markus, man hat ja doch hier schon versucht, das Maximale aus diesem Gimmick und auch daraus, dass der Undertaker jetzt erstmal verschwunden ist, hier rauszuholen.
Ja, die Ladies sind ja nicht rausgesprungen, haben sie auf die DX geworfen. Die sind dann alle gemeinsam in den Leichenwagen zurückgeklettert und haben da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen es krachen lassen. Ich habe mich trotzdem gefragt, wer hat die Frauen da reingesteckt und was machen die im Leichenwagen? Es ist ganz nett, man erwartet den Undertaker und dann hat man Frauen drin, gut und schön. Das ist ein netter Effekt, aber wenn man mal ein bisschen weiter denkt, was soll denn das? Wer hat denn da die Frauen reingepackt und hingefahren? Und wurden die bezahlt? Oder Was soll denn das? Das ist ganz merkwürdig. Aber er war trotzdem unterhaltsam. Überhaupt, du hast China ja auch schon lobend erwähnt. Ich fand die in der ganzen Sendung, ich fand die richtig stark mit den Facials überhaupt, in allen DX-Segmenten, wenn man da genau hingeguckt hat.
Ja, also da, sie war ja da wirklich so, während die beiden Jungs da die Clownereien gemacht haben, war ja dann China die ernste Instanz. Und das hat sich extrem gut ergänzt hier. Shaggy, du bist auch ein großer China-Freund, das weiß ich.
Ich bin großer China-Fan und gerade so rückblickend betrachtet, wird sie einfach zu wenig gewürdigt für das, was sie im Ring geleistet hat als Frau, aber auch als Charakter. Auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein der Attitude-Era gewesen, mindestens.
Unterschreibe ich so. Weiter ging es bei der WWF erstmal weiter, Werbepause, deswegen nochmal Hype. Mike Tyson, und da wurde sogar gesagt, er feiert sein Comeback in den Ring. Ne, das kann man so oder so auslegen, aber so wurde es hier einfach mal genannt. Es gab Slam of the Week, was so eine Werbegeschichte ja mehr oder weniger ist, wo dann nochmal eine schöne Aktion gezeigt wird. Das war hier mit Vader und Goldust. Und dann, wenn man schon einen Leichenwagen hat, da braucht man auch in der Show wenigstens eine Limousine. Dann kam nämlich Mike Tyson an und Markus, da war dann noch ein alter Bekannter mit dabei, nämlich Shane McMahon.
Klar, also braucht auch jemand, der den Mike Tyson in die Halle führt. Seine Entourage war ja auch dabei und der Shane, der ist halt auch mit dem Tyson aus der Limo ausgestiegen und jetzt war irgendwie klar, okay, jetzt geht's eigentlich erst richtig los mit dieser Raw-Sendung. Und vor allem die Leute, die da so lang hingehypt wurden auf den Tyson, der dann auch erst am Ende aufgetreten ist, aber die haben jetzt gesehen, okay, er ist wirklich da. Und das fand ich eigentlich ganz clever, dass man ihn da vorab schon wirklich gezeigt hat und damit die Leute auch wissen, okay, der kommt wirklich gleich live in die Halle. Also jetzt wirklich umschalten.
Ja, ich fand das auch relativ clever. Und es hieß ja auch, dass Shane McMahon ja wohl sich auch sehr gut mit Mike Tyson auch so privat verstanden hat und so, also deswegen, das passt schon irgendwo, dass man ihn jetzt hier dann so quasi eingeführt hat, auch die Bedeutung nochmal unterstrichen hat, dass da so viel Bodyguards und weiß nicht, Security, Butler, was weiß ich, was das alles waren, mit dabei Butler. Gewesen ist, weiß man's? Weiß man's?
Das waren seine Buddies einfach wahrscheinlich.
Genau. Ja.
Vielleicht ja, aber lass uns gleich bei Raw bleiben, weil da kam es jetzt zum groß aufgebauten Hype, zur großen Rückkehr eines legendären Tag-Teams.
Genau.
Der Hype konnte nicht größer sein.
Die Quebecers sind wieder da.
Mhm. Ja. Also über den Marty Jannetty und über Rick Martel wurde geschimpft, aber den Mountie, ja, den darf man feiern, oder was? Also,
ja, und die Quebecers standen plötzlich im Ring einfach, wurden sagen, ja, das ist die Rückkehr jetzt der Quebecer, sie sind wieder da. Und ein Jacques Rougeau, ein ehemaliger Mountie, Quebecer Jacques, hatte ganz schlimme Frisur zu dem Zeitpunkt, ein bisschen Fukuhila und ein bisschen Glatze zwischendrin. Ja, und ein Pierre war noch zumindest in seinem Jean-Pierre Lafitte-Outfit, zumindest die Augenklappe. Aber ansonsten hatten sie auch ein bisschen anderes Ring-Outfit dabei und standen halt einfach wirklich nur im Ring.
Ja. Und ich habe diesen, also die haben gekämpft gegen Cactus Jack und Chainsaw Charlie, also Mick Foley und Terry Funk, die ja damals als die beiden Verrückten hier unterwegs gewesen sind. Markus, ich habe diesen Kampf kein bisschen verstanden.
Also kein ja, Stück. Die Quebecers waren ja auch nur kurz beim Comeback bei der WWE tätig. Also es war ja davor, ein halbes Jahr davor waren sie noch bei der WCW als Jobber und dann diese große WWE-Rückkehr. Und hat man eigentlich eine Fehde aufgebaut, dass der auch nichts wurde. Also das habe ich auch nicht verstanden. Auf der einen Seite, bei Nitro war es Marty Jannetty, das jetzt näher gelaufen ist. Und jemand hat die Quebecers, die da irgendwie ein Open Match tatsächlich gegen Charlie und Cactus Jack bestritten haben, aber eben auch nicht weiter dran, wirklich dran gesetzt wurde, da was draus zu machen. Generell dieses, also Cactus Jack, gut und schön, Chainsaw Charlie, der Leatherface-Verschnitt mit dem großartigen Terry Funk, also so eine blöde Idee. War ja Terry Funks eigene Idee sogar, aber das ist doch ein Affengimmick gewesen.
Also aber was mich wirklich,
Terry Funk hat, dann steckt ihm doch nicht das Gesicht unter eine Strumpfhose.
Ja, aber was mich wirklich überrascht hat, das habe ich damals überhaupt gar nicht so wahrgenommen, dass die Kommentatoren ja auch alle gesagt haben, das ist Terry Funk unter der Strumpfhose. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen.
Wahrscheinlich
habe ich es auf Deutsch geschaut, da hat es Carsten Schäfer nicht erwähnt, weil das war schon überraschend. Also ich meine, eigentlich ist es doch klar gewesen, aber ich dachte, warum steckt man ihm die Maske, wenn man ihn sowieso auch ankündigt als Terry Funk? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, für mich hat dieser ganze Kampf keinen Sinn
gemacht. Das Ende auch nicht, oder?
Also erstmal, es gab zwei Piledrivers. Den ersten steckt ein Terry Funk ein und steht danach direkt wieder auf und taumelt durch den Ring. Dann kommt der Wechsel bei den Quebecers und es gibt einfach noch einen zweiten Piledriver. Und bevor es dann den letzten Piledriver gibt, da greift dann ein Cactus Jack ein und im Endeffekt gibt es dann daraus die Disqualifikation oder beziehungsweise den Streit mit dem Ringrichter und dann die Mandible Claw. Und dann war der Kampf gelaufen. Es bricht einfach nur ein Brawl aus, der auch keinen Sinn ergeben hat. So, wo dann den Terry Funk diese Vader-Bomb vom zweiten Seil einfach auf seinen Partner springt, der unter ihm ist, oder? Es hat für mich von vorne ein bisschen alles gar keinen Sinn ergeben. Nein.
Gar nicht. Lass uns lieber auch, bevor es hier bei War gab es ja gleich auch noch den Turn des Jahrhunderts, lass uns vorher lieber nochmal bitte umschalten zu Nitro und schauen, was da parallel lief.
Ja, da wurde es auch nur besser, weil da gab es ja dann, also wir gehen mal wieder 20 Minuten zurück, Survey Time mit Scott Hall. Und ich muss leider sagen, dass Scott Hall hier schon nicht mehr so gut ausgesehen hat. Ja. Um es vorsichtig auszudrücken. Und es war hier auch schon so ein bisschen geworkter Shoot oder in Richtung Larry Sabisco, gegen den er ja bei Sold Out antreten sollte, wo er dann gesagt hat, ja, hier, du bist mit Sicherheit kein Dusty Rhodes und du hast zwar mal den AWA World Heavyweight Title gewonnen, aber war nicht dein Schwiegervater irgendwie der Boss von dem ganzen Laden? Ne? Und kaum warst du mal Champion, ist der Laden ja eh pleite gegangen. Siehst du das hier als Shoot an, Markus? Oder war das einfach so, wie es halt Attitude-Era-mäßig war?
Ja, nee, es war kein Shoot. Die haben sich ja richtig gut verstanden. Die sind bis heute gut befreundet, auch Hall und Larry Zbysko. Ich meine, alles, was er gesagt hat, stimmt natürlich. Und das ist halt so eine Geschichte gewesen. Generell diese Fehde. Also Larry Zbysko, der war ja zu seiner besten Zeit. Er hatte eine Fehde gegen Bruno Sammartino, der war relativ over. Aber ansonsten war das ja auch nie jetzt der große Weltstar. Den jetzt nochmal aus dem Retirement zu holen für ein Match gegen Scott Hall. Das hat mich damals als junger Zuschauer schon überhaupt nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Und auch diesmal nicht. Also es gab da jetzt diese Promo und da hat der Hall halt den Larry Zbysko provoziert, der übrigens damals schon 46 Jahre alt war. Der ist dann auch irgendwie aufgestanden und langsam Richtung Ring gegangen, aber auch so, dass man ihn quasi aufhalten soll. Also er wusste das quasi, ich stehe jetzt auf, hält mich bitte jemand zurück. Und dann war auch schon Werbepause. Also das war eigentlich überhaupt nichts.
Ja.
Das war nichts.
Das sehe ich auch so. Auch die Reaktionen auf den Scott Hall waren ja auch irgendwie so merkwürdig. Bei dieser Survey, da wurde
ja, weil die NWO, entschuldige, wie gesagt, weil die NWO halt schon irgendwie viel an Anziehungskraft meiner Meinung nach verloren hatte. Obwohl natürlich die Halle war voll mit 25.000 Leuten, die Quoten waren gut, aber da hätte man damals als Eric Bischoff eben schon hinhören müssen und reagieren müssen.
Genau, haben wir noch gar nicht erwähnt. Es war in New Orleans im Superdome, also wirklich eine gut und prall gefüllte Arena. Da geht zwar noch deutlich mehr rein, als jetzt hier drin waren, aber trotzdem für eine Weekly 20.000, 25.000 Leute zu ziehen, das ist schon sehr ordentlich. Trotzdem, hier, das war nix. Shaggy, wenn du nichts noch dazu beitragen möchtest, dann darfst du vielleicht mit dem nächsten Match weitermachen. Das war auch nicht viel mehr als nix, aber zumindest Storyline.
Ja, das nächste Match war, du meinst jetzt, bei Nitro sind wir noch.
Yes.
Das war ein Teil der NWO, Buff Bagwell und Conan. Buff Bagwell, ich weiß auch nicht, was ich an dem mal fand. Gut, der hat aber auch irgendwie was, trotz allem. Aber egal. Buff Bagwell und Conan, ja gegen, ja wenn man es ehrlich ist, gegen Scott Steiner. So, also
mit eigentlich Vincent. Nicht den Vincent vergessen.
Vincent war auch noch dabei, stimmt. Ja, interessant, dass Vincent hier mit am Ring war, während nämlich Teddy Biasi auf der anderen Seite die Steiner Brothers zum Ring begleitet hatte. Aber letzten Endes war es, wie ich es jetzt schon angedeutet habe, ein Match, das Scott Steiner ganz allein bestritten hat und nicht einmal seinen Bruder eingewechselt hat. Das war auch so der Beginn des Splits der Steiners.
Genau das. Also Scott Steiner wollte hier nicht wechseln, war ja auch wirklich aggressiver unterwegs, hat hier auch den Ringrichter angegangen. Und ja, ne, war halt eben ein Storyline-Match. Und Rick Steiner wollte eben immer wieder wechseln. Scott hat komplett den Wechsel verweigert. Nicht direkt angegriffen, aber man hat schon gemerkt, dass da die Unstimmigkeiten da sind. Scott Steiner auch deutlich ruchloser im Ring, als das vorher schon gewesen ist. Und zum Ende hin, Markus, gab es ja dann auch noch einen Stare-Down, sowohl zwischen Scott und DiBiase, als auch dann zwischen den Brüdern.
Ja, es gab erstmal Scott und Buff, da gab es erstmal einen Pose-Down, die haben gesagt, wer hat die größeren Arme? Ich? Und dann gab es den bösen Blick für den Bruder und den Manager. Also es war halt, ein Blinder hat gesehen, dass da bald der Turn kommt. Ich fand's halt schade, dass man so, dass das Teddy Biasi nicht irgendwie wenigstens eine Bemerkung Richtung Vincent gebracht hat. Wenn wir schon so viele Altstars haben, dann hätte man die Geschichte auch nochmal aufgreifen können.
Das stimmt. Hätte man machen können, hat man aber nicht. Und Scott Steiner hat dann alleine den Ring verlassen und seinen Bruder und Teddy Biasi hier zurückgelassen. Das könnte man so machen. Ich fand, das war so in der Art und Weise, wie man das hier präsentiert hat, war das durchaus okay. Und das war dann auch das letzte Segment der ersten Stunde bei WCW Nitro. Deswegen schalten wir nochmal ganz kurz zurück. Bei WWF Raw waren wir nämlich noch nicht da angekommen bei der zweiten Stunde. Deswegen geht's nochmal zurück. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir waren. Genau, hier waren wir. Shaggy hat nämlich gerade eben den großen Turn angesprochen. Davor gab es erstmal noch mehrere Backstage-Segmente. Es gab zum einen nochmal, das Segment muss eigentlich auch Shaggy gefallen haben, weil es war was, wo es kleine Witze gab. Da waren die DX unterwegs und trafen auf die ganzen mexikanischen Minis und unter anderem Max Mini, der dann von Triple H hochgehoben worden ist, damit Shawn Michaels mit ihm auf Augenhöhe reden konnte. Ist aber auch nichts bei rausgekommen, Shaggy.
Nee, auch die wussten nicht, wo der Undertaker steckt. Die haben ihn von da unten auch nicht gesehen.
Ja. Anschließend gab es eine von diversen Vignetten mit Mike Tyson. Mike Tyson bei den WWE-Offiziellen, also sehr so populär ist, dass sowohl Stars als auch Offizielle möchten mit dem nochmal zwei Worte wechseln. Ja, ne, das war so das Erste und das hat sich dann eben durchgezogen, dass man Mike Tyson hier immer wieder so präsentiert hat. Das fand ich auch sehr, sehr clever. Aber Shaggy, wenn du gerade schon hier den Turn des Jahrhunderts ansprichst, was gab's denn dann für ein herausragendes Match und überhaupt?
Ja, sagen wir mal so, ich hatte den Turn ganz vergessen. Ich konnte mich an den Turn nicht mehr erinnern. Den Turn von Blackjack Windham gegen Blackjack Bradshaw quasi. Die Blackjacks, die ich übrigens auch vergessen hatte, dass die mal bei der WWE waren. In einer Storyline, in der es um Jeff Jarrett und Jim Cornette und um den NWA und die NWA-Zeit quasi innerhalb der WWE North American Heavyweight Championship ging. Auch das hatte ich total vergessen. Also für mich war es ein ganz überraschender Kampf. So, und ich muss mich nochmal für Marty Jannetty von entschuldigen, denn auch der Rock'n'Roll Express war hier nochmal da. Und ich glaube, die stehen ja da nochmal eine Stufe über Marty Jannetty. Ja. Also im negativen Sinne, was das Alter betrifft. Ansonsten nicht im Ring sind sie ja immer noch aktiv, witzigerweise. Ja, also da gab es einfach einen Kampf, Jeff Jarrett gegen Bradshaw um den NWA North American Title. Und am Ende gab es den Turn von Blackjack Windham an seinem Partner, an Bradshaw, der dann später ja eine größere Karriere noch machen sollte.
Ja, zum Glück ist aus Barry Windham dann nicht wieder Stalker geworden oder sowas. Rückkehr zu seinem alten Gimmick. Das wäre auch noch wunderbar gewesen. Markus, ich habe diese ganze Geschichte mit der NWA bei der WWF damals überhaupt nicht geschnallt. Und Nein. Das wirkte auch hier wie ein Fremdkörper, oder?
Es war eigentlich die erste Antwort der WWF auf die NWO. Die coole neue Gruppierung damals war von Jim Cornette. Ja komm, dann machen wir auch was. Dann bringen wir die NWA zurück. Und die NWA war halt schon durch. Die war spätestens 1994 durch, als Shane Douglas den Titel zu Boden geworfen hat. Hat gesagt, ja, ich brauche den Scheißdreck nicht. Und im übertragenen Sinne. Und also also sowas Uncooles. Also der Rock'n'Roll Express. Guckt, also die alten Herren, die da irgendwie noch diese NWA-Gürtel tragen. Und der Jeff Jarrett in diesem Ganzkörperanzug. Und Jim Cornette mit seinem Tennisschläger. Und dann turnt dann der Barry Windham, der inzwischen auch schon aussah irgendwie wie sein Großvater, auf zu diesem Stable, also ganz, ganz, also sowas, das war furchtbar peinlich und hat sich auch nicht lang gehalten. Und es war ja, mir ist eingefallen, 1993 war der Rock'n'Roll Express auch schon bei der WWF und da hat Jim Cornette seine Smoky Mountain Geschichte bei der WWF untergebracht, also war auch furchtbar, also
hat uns die Heavenly Buddies gebracht für eine Zeit in der WWE, das war auch schon wunderbar. Okay.
Ja, wunderbar. Also diese ganze NWA-Geschichte, das war doch nur peinlich und das war ja auch dann rund um WrestleMania herum dann auch bald Geschichte. Also hat auch überhaupt nicht mehr reingepasst, finde ich. Also wenn auf der einen Seite hast du schon die Altstars bei WCW, okay, aber das waren halt dann wenigstens Randy Savage und Lex Luger, die halt zumindest noch over waren. Aber was man jetzt hier mit dem Rock'n'Roll Express wollte, die halt generell bei der WWF nie richtig over waren, sondern nur in den Südstaaten, größtenteils in diesen alten, wirklich NWA-Territorien, das hat überhaupt keinen Sinn für mich gemacht und das war für mich dann irgendwie so der Low Point, wobei ich halt von Jeff Jarrett sehr viel, aber der war ja dann zum Glück auch bald wieder raus aus dieser NWA. Die gibt's übrigens noch immer.
Ja.
Die wollen noch immer Kohle damit machen. Leute, der Zug ist abgefahren. NWA. Die waren 1998 durch, die sind 2019 dreimal durch, also wirklich. Billy Corgan, was der sich dabei gedacht hat. Naja, andere Geschichte.
Andere Geschichte. Das Einzige, was mir hier im Gedächtnis geblieben ist, war eine Aussage von Jim Cornette, der ja hier dann ja auch am Kommentar gesessen hat und dass sein Ziel wäre, Traditionen wieder zurück zu WWE und zur WWF dann zurückzubringen. So, nach dem Motto, hier ist ja alles nur ne, moderner Scheißdreck und jetzt aber hier, ne, wenn wir die NWA, das Ruder hier übernehmen, dann gibt's wieder Tradition. So. Ausrufezeichen. Nee, aber ansonsten war das.
Hat nicht funktioniert, trotz Rock'n'Roll Express und Barry Windham an seiner Seite.
Verdammt. machen wir weiter. Es gab noch ein paar Event-Hinweise bei der WWF und dann enden wir hier auch gleich mit der zweiten Stunde. Da ist es dann nämlich so, da gab es noch ein Backstage-Segment mit DX, wo man die einfach nur reden sehen und plötzlich blickten sie quasi, das ist der ultimative Cliffhanger irgendwo, die blickten entsetzt so Richtung Kamera und zeigten mit dem Finger über die Kamera hinweg und dann ging plötzlich das Licht aus. Shaggy, das ist so ein cheesy Cliffhanger, der funktioniert, oder?
Der hat aber auch wirklich funktioniert. Dann dachte ich ja, was ist jetzt? Also man hat ja auch drauf gewartet. Und die zweite Stunde wurde ja auch schön damit fortgesetzt. Ich fand das cool. Also klar, es ist cheesy und total simpel, aber es hat funktioniert.
Ich muss euch jetzt mal beide was fragen, weil hier ist es jetzt ja auch so, dass die zweite Stunde mit dem Laufen des Trailers, also des Intro-Trailers, wieder eingeläutet wird. Bei Nitro gibt es ja da nochmal ein Feuerwerk. Markus, fehlt dir sowas, dass wir so einen Hinweis bekommen? Ach, übrigens, jetzt fängt die zweite Stunde an?
Nee, oder? Im Gegenteil, wenn die sagen, jetzt fängt erst die zweite Stunde an, also dann denke ich mir, um Gottes Willen, da kommen wir noch, da kommt noch eine dritte auch noch. Also es ist ganz gut, dass das nicht so ist, aber ja, es ist tatsächlich, war es ja damals eben so, dass die zweite Stunde bei Raw offiziell eine eigene Sendung ist, die Warzone, und das ja, ist ja genau. Eigentlich bis heute so, dass die Stunden dann einzeln auch in den Quoten aufscheinen als eigene Sendungen, und bei WCW war das eher nahtlos übergegangen, ne? Feuerwerk, und jetzt hat der Bobby Heenan da und wir sind jetzt in Stunde 2. Das finde ich schon interessant, dass man das eben jetzt auch 21 Jahre später bei WWE noch immer mehr oder weniger zumindest aus technischer Sicht so handhabt und da irgendwie sich einen Quotenvorteil quasi erhofft hat.
Tja, was meistens nicht klappt, muss man auch mal dazu sagen. Aber naja, es ging dann weiter nochmal mit Mike Tyson, der irgendwie Backstage durch die Gegend gelaufen ist, irgendwie von einem Raum zum nächsten irgendwo.
Langen Weg hat er gehabt auf jeden Fall, Backstage.
Das war eine große Halle, weißt du. So. Shaggy, wenn du hier schon am Rumschmunzeln bist, da darfst du erzählen, was gleich passiert ist, weil da wurde ja dann der Undertaker geteased. Ne? Da ging ja plötzlich das Licht aus und eine Undertaker-Silhouette kam vom Ring. Die Kommentatoren schrien, The Undertaker is back, descending from the heavens. Und dann sollte es ganz anders sein.
Ja, was Undertaker-Musik erneut übrigens, die eingespielt wurde. Und man hat erneut gedacht, das könnte das jetzt der Undertaker sein. Schließlich ging ja eben das Licht aus in der Umkleide der DX. Ja, und da kam auch ein dunkel gekleideter Mann zum Ring. Aber das war nicht der Undertaker, so wie wir ihn kennen. Das war auch nicht der falsche Undertaker.
Es war schon der falsche Undertaker, aber es war halt
ja, aber nicht der falsche Undertaker.
So. Den haben wir vorher gesehen. Der war ja bei den DOA dabei.
Ja, stimmt, der war ja. Der hätte es ja auch sein können, nochmal. Also um aufzuklären, also Chains, Brian Lee ist der falsche Undertaker gewesen. Da gab es ja auch eine Storyline, das was wir vorhin noch nicht aufgeklärt hatten. Für die
genau, 94 beim SummerSlam dann. Markus, und dann hatten wir dieses berühmte Barbecue-Segment. Und da konnte ich mich tatsächlich auch noch dran erinnern. Das war der andere Punkt in den Shows, an die ich mich erinnern konnte, neben Mike Tyson.
Ja, also es gab ein Grillfest quasi, ein Barbecue für Shaggy. Es gab kein Steak, aber es gab das Kostüm auf dem Grill und es gab Marshmallows, es gab Würsteln, also Würste. Und es gab eine Promo der DX mit unglaublich vielen Anspielungen, infantilen Witzen. Also der Sean hat zum Beispiel hier ein Würstchen zwischen seinen Marshmallows gesteckt und dann gab es die große Salami und so weiter. Es war alles furchtbar infantil und ich fand das unglaublich unterhaltsam, muss ich gestehen. Also auch jetzt jenseits der 30 und plus, ich fand das total lustig. Ich weiß nicht warum, aber die haben das so gut gebracht und dazu diese geschmacklosen Teenager-Witze und dann China mit dem ernsthaften Gesicht. Ich fand das total lustig. Mir hat das total gut gefallen.
Man muss ja dazu sagen, dass die beiden Jungs hier hatten nur die kleinen Würstel und China hatte den Big Stick, um es so zu sagen. Ne?
Das war total lustig, oder?
Ich fand das auch total super. Ich musste auch darüber lachen, als dann auch ein Triple H ja dann auch Richtung Ric Flair geschossen hat, ne? Wo er gemeint hat, ne? There is no need to ride Space Mountain. Woo! It's old and broken anyway. Also.
I got the rocket if you want the ride. Hat mir sogar aufgeschrieben.
Ja, und danach
um es zu kopieren natürlich, ja, wenn ich heute noch rausgehe, ne?
Mach das. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.
Übrigens, ist dir aufgefallen, ist euch aufgefallen, die Stimme von Triple H, die war viel ganz anders, als wenn er heute spricht. Was ist da passiert? Die war viel höher.
Ja, das Alter und so. Man verändert auch seine Stimme mit der Zeit. Vielleicht
so weiter
Stimmbruch.
Ja. Naja, kommt das bei dir jetzt auch?
Man merkt schon,
ist auch schon was älter.
Ja, aber eben. Und meine Stimme ist auch nicht tiefer geworden in der Zeit. Ja, aber in Triple H, der spricht ja auch extra immer so, dass er das Ende immer so betont. Und so, das hat er damals nicht ganz so gemacht. Und dadurch spricht er auch ein bisschen tiefer. So ist es halt.
Ach so.
Also ich glaube, das war normal. Das war Triple H's normale Stimme damals noch. Und heute will er cooler sein.
Ja, wahrscheinlich. Naja.
War aber damals cooler.
Also ich fand es auch mega unterhaltsam. Ja. Also ich fand das nach wie vor total lustig. Bin da komplett auf Markus Seite und es war ja auch hier Hype, ne? Also Triple H gegen Owen Hart wurde hier quasi angekündigt, mehr oder weniger. Es gab dann Shawn Michaels gegen Steve Austin Hype vor WrestleMania, wo dann auch ein Shawn Michaels nochmal gesagt hat, ne, The Heartbreak Kid lays down for absolutely nobody. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das hat schon gepasst. Das war ein unterhaltsames Segment und hat hier wirklich Spaß gemacht. Und dann ging's weiter. Ich mach mal hier noch das nächste Match, nehmen wir noch mit und dann schalten wir wieder um. Es gab wieder Hype, ne, auf Mike Tyson, Major Announcement. Es gab den Hinweis übrigens, es gibt auch noch No Way Out, ein Event, der hier komplett so unter ferner Liefen läuft eigentlich. Und es gab ein ganz krudes Segment mit Mike Tyson, der Legion of Doom 2000, also Hawk, Animal und Sunny Shaggy, wenn du hier schon lachst.
Ja, es gab ein ganz großes Segment mit Legion of Doom, Mike Tyson und Sunny. Das heißt, das mehr braucht man dazu nicht sagen. Also Mike Tyson, der ist ja auch jetzt, der ist ein Bad Boy, ja, aber der kann eigentlich auch nicht sprechen, oder? Ist euch das auch
überhaupt gefallen? Nicht.
Nee,
überhaupt
gar nicht. Kann er gar nicht. Und das war auch viel. Also das Segment war okay, als Sunny dazu kam, aber vorher war es auch schwierig.
Ich habe mir einen Report dazu durchgelesen, okay. Und da stand nur drin, eine betrunkene Sunny wirft sich an Mike Tyson ran, während Hawk und Animal hier so Little Rascals Grimassen schneiden. Und
das kommt gut hin. Das ja. War's. Ganz genau so war's.
Eine betrunkene Sunny, die sich jemand an den Hals wirft, kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Nein. Nur nüchtern. Ja, Markus, willst du noch was dazu sagen? Ansonsten darfst du das nächste Match machen. Nein.
Aber das nächste Match das nächste Match, da kam ja niemand Geringeres als Savio Vega mit zum Ring, deswegen übernehme ich das jetzt einfach mal hier. Die Los Boricuas kamen zum Ring.
Du musst jetzt aber alle nennen. Jetzt musst du aber alle nennen.
Das ist gar kein Problem, wir haben ja erst vor kurzem mit Los Boricuas geredet. José Estrada, Miguel Perez und Jesus Castillo. Das sind die Boricuas gewesen, die dann aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nur noch ihre Vornamen hatten. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Außer Savio. Und dann dachte ich, wer könnten wohl die Gegner sein? Und ich glaube, das hätte ich niemals erraten, wer die Gegner gewesen wären. Da war ich auch sehr überrascht, als sie dann auch noch zusammen zum Ring kamen. Die Gegner, die kann Markus jetzt aufzählen.
Na, ja, natürlich, gar keine Frage. Owen Hart, Taka Michinoku, der Light Heavyweight Champion und die Headbangers.
Natürlich. Das
ist logisch, oder? Und kommentiert, Gastkommentiert hat der Honky Tonk Man. Der
natürlich.
Da auch, so. Da ist mir auch aufgefallen. Dann merkt man auch, dass WWF sich da trotzdem noch in so einer Umbruchphase befand, weil dieser Honky Tonk Man, der passt ja, wie passt denn, also da war ich völlig von, was macht der da? Ich liebe den Honky Tonk Man, aber der ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Ich meine, den guckt der Martin Schnetti an und sagt, du bist alt, du bist von gestern.
Ja, das war total absurd. Also das war wirklich so, das war nicht die Warzone oder die Rawzone, das war die Twilight Zone, die wir hier gehabt haben. Ja, die Twilight Zone. Also ganz, ganz grauenhaft, also ganz merkwürdig. Und ich glaube, ich meine, klar, man musste irgendwie Owen Hart zeigen, so damit er die Herausforderung annehmen kann und dass der irgendwie gezeigt wird hier von No Way Out gegen Triple H. Aber in so einem Match, ob ihm das jetzt geholfen hat, obwohl er es dann relativ klar gewinnen konnte, weiß ich jetzt auch nicht. Also, naja. Das wäre auf jeden Fall der Moment für mich gewesen, wo ich umschalte auf WCW Nitro. Da begann die zweite Stunde erstmal auch hier so ein bisschen Hype. Ne? Übrigens, wir kriegen heute doch noch Hogan gegen den Giant. Es gibt noch hier was zu nicht funktionierenden NWO und Chris Jericho werden wir auch noch hier sehen.
Hogan gegen Giant, das ist ja auch etwas, das hatte man ja auch schon 96 gesehen.
Das stimmt, also ist trotzdem noch ein großes Match, oder?
Ja, aber trotzdem, also mich hätte das damals, glaube ich, nicht mehr so begeistert wie jetzt ein Auftritt von Mike Tyson und Steve Austin.
Das stimmt.
Von den Ankündigungen her.
Gut, aber man hat Sting auch noch angekündigt, das auch nicht zu vergessen.
Ja, stimmt. Ja, den fand ich ja eh nicht, den fand ich nie so toll wie alle anderen.
Was?
Markus ist ja überbewertet.
Aber wen Markus auf jeden Fall toll fand, den hatten wir im nächsten Match gesehen. Booker T. Markus wahrscheinlich ein großer Booker T-Fan.
Nein, du überspringst
was.
Entschuldige. Ja,
was haben wir denn vergessen?
Mean Gene? Den Giant? Ja, oh. Den Kevin Nash? Entschuldige mal, den Kevin Nash, der war cool.
Okay, dann Markus, dann sag uns doch mal, was wir hier noch gesehen haben.
Wir gab ein Interview mit dem Giant, der kam ohne Musik zum Ring. Und dann machte sich plötzlich Kevin Nash auf den Weg, um das Ganze zu unterbrechen. Kevin Nash übrigens mit einem NWO-Shirt mit dem Six-Logo hinten drauf. Mhm. Das war ja der Sean Waltman, der zu der Zeit nicht mehr bei WCW eigentlich, der wurde dann später gefeuert. Das heißt, da gab es ja auch diese Tumulte. Six war ja später der erste große Name, der dann am Abend nach WrestleMania dann zurückkam zu WWF und da die DX beflügelt hat. Das nur als kleiner so politischen Hinweis, dass der Kevin Nash halt dieses Shirt extra trägt. Der macht das ja nicht zufällig, um da alle hinzuweisen. Dann später kam auch noch, also kurz darauf, Hogan und der Macho Man dazu. Und die Geschichte war halt in dem Fall, dass der Giant und Nash, die hatten ein Match gegeneinander, die durften sich vorher aber nicht berühren. Und dann hat der Nash halt probiert, den Giant zu provozieren. Und da hat Hogan dann auch eine Rolle mit dem Macho Man gespielt, weil die haben sich auch nicht verstanden. Also es klingt völlig konfus, ich weiß. Der Macho Man hat dann nämlich den Hogan geschubst und der ist dann gegen den Nash gekracht und der ist dann mit seinem Kaffee wieder gegen den Giant gekracht und dann kam auch nur das Ding dazu und also ich habe mich nicht ganz ausgekannt, wenn ich ehrlich bin.
Es war auch mega wirr. Also es ist dann auch wirklich, ist dann der Kaffee, den ein Kevin Nash dabei gehabt hat, den hat er dann eben noch ein Giant ins Gesicht geschüttet irgendwo. Es gab die Attacke von Hogan, weil der darf ihn natürlich technisch irgendwie angreifen, mit dem Bat gegen den Giant. Na, also die Frage ist, hätte Nash einen Giant mit dem Bat angreifen dürfen, weil auch da technisch berührt er ihn ja nicht?
Also stimmt. Nein. Und vor allem generell die Regel, okay, die dürfen sich nicht berühren, aber warum darf man dann der Hogan? Das macht ja alles gar keinen Sinn. Haben sich jetzt Hogan und Nash, die waren ja auch verfeindet, aber die haben ja später nochmal zusammengearbeitet in Folge der Sendung. Also
ja.
Ich blick da noch immer nicht durch. Auch ich habe jetzt 21 Jahre überlegt, ich verstehe es noch immer nicht.
Ja, vielleicht hat deswegen auch dieser NWO-Engel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so richtig funktioniert, man weiß es nicht.
Aber vielleicht gab es ja am Ende der Show noch eine Aufklärung, da kommen wir gleich noch dazu. Kommen wir doch erstmal jetzt zu dem von mir bereits erwähnten Match von Booker T.
Wir sind doch noch gar nicht fertig, Schenker.
Oh, ich will jetzt den Lautversuch erwähnen.
Nein, da kam mich dann auch noch ein Sting raus und zu einer extrem lauten Publikumsreaktion. Und hat dann auch den Scorpion Death Drop gegen Hogan gezeigt und vor allem hat sich dann sein Baseball-Bat zurückgeholt. Und dieser Death Drop, der sollte ja dann später auch noch eine Bedeutung haben, weil Hogan dann ja mit einer Halskrause rauskam. So, Punkt. So. Jetzt darfst du.
Ja, dann ist Sting ganz schnell nochmal schnell aufs Dach, weil er später noch vom Dach runterkam.
Genau. Jetzt redet der Shaggy doch noch über den Sting.
Ein Sting ist es wert. So, wenn ihr das Ding schon mal erwähnt habt. Jetzt gab es aber zu einem Match, und zwar ein World Television Match gegen einen Television Title zwischen dem Champion Booker T und Mortis, begleitet von James Vandenberg. Und da gab es einen Mordversuch von Booker T an Mortis. So, nach einer Powerbomb auf den Nacken, das wirklich extrem gefährlich aussah.
Ja. Da wolltest du jetzt unbedingt drauf hinaus?
Das war's jetzt.
Weil ein James Vandenberg hat nach dem Match noch niemand Geringeres als Juave zum Ring gerufen, den Partner von Mortis. Und dann kam Markus Liebling Martell nochmal zur Hilfe.
Kam Derek Martell.
Unter Jubel. Also er hat schon connected mit dem Publikum. Und da hat er seinem Kontrahenten Booker T geholfen.
Genau, und das hat er auch danach genutzt, weil er hat gesagt, also Booker T meinte, keine Ahnung, warum du mir geholfen hast, aber danke. Und dann meinte Rick Martell, okay, ich habe dir jetzt geholfen, aber was ist denn jetzt, wenn ich beim nächsten Pay-Per-View, der am Samstag stattfand, übrigens nicht am Sonntag wegen Super Bowl, aber wenn ich am nächsten Samstag ein Titelmatch von dir bekomme, meinte Booker T, okay, machen wir. Also da wurde ja zumindest das Titelmatch sinnvoll aufgebaut. Ich fand das wirklich gut gelöst und ich habe mich auch jetzt nochmal gefreut, jetzt nochmal den Rick Martell zu sehen als Babyface in den Lederklamotten. Gutes Gimmick.
Das war Lack.
Aber da war ja noch was anderes in dem Match. Ne?
Ja, weil halt die Powerbomb, also die ich ja kurz erwähnt habe, das sah ja wirklich heftig aus. Also das war schon hart an der Grenze. Das sollte, glaube ich, nicht so sein.
Ja, aber hier war ja noch ein bisschen mehr tatsächlich. Also die Aktion, da habe ich auch gedacht, alter Schwede, was ist denn da passiert? Es gab vorher noch eine ziemlich coole Aktion von Mortis, nämlich da wollte Booker T von außen nach innen einen Sunset Flip springen und Mortis hat das in eine Northern Light Suplex gekontert. Das fand ich sehr schön, aber wichtiger als diese schöne Aktion war vor allem, dass es Unstimmigkeiten zwischen Mortis und James Vandenberg gegeben hat, die aber eigentlich auch keinen Sinn ergeben haben, weil da im Endeffekt hat tatsächlich Vandenberg Mortis geholfen, weil er ihn abgelenkt hat, sodass Booker T quasi an ihm vorbei ins Seil springen konnte. Und er hat sich trotzdem gestritten, obwohl alles gut ausgegangen ist. Ich hab's nicht verstanden. Naja. Und dann gab's eben zum Abschluss die von euch besprochene Geschichte mit der Herausforderung. Ich hab mich da gefragt, ob das Sinn macht, sowas vor der Kamera zu machen, ohne ein vernünftiges Mikro. Weil die Leute in der Halle müssen sich auch gefragt haben, so was besprechen die da gerade? Aber naja. Und eine andere Sache, die mir hier aufgefallen ist, hat man jetzt hier zum allerersten Mal so nebenbei erwähnt, dass Nitro dreistündig wird?
Ja, das hat man hier, glaube ich, das erste Mal tatsächlich nebenher erwähnt. Also es war nicht mal ein Segment oder sowas, oder es war im Match haben die Kommentatoren das einfach mal so nebenher erwähnt. Und das war schon eine Schreckensnachricht, muss man sagen.
Ja, absolut. Eine Katastrophe.
Ich habe mich halt so gewundert, weil heutzutage wird man da so Werbetrailer oder keine Ahnung was, ne, hier postet's on Twitter oder sowas. Und gar nichts. So ausgerechnet bei Mortis gegen Booker T zeigt man das.
Aber das müsste man überlegen. Das war auch mit dem Niedergang ein Grund für den Niedergang der WCW, meiner Meinung nach. Also seit 2 Wochen gab es Thunder, das sind 2 Stunden. Und jetzt nochmal eine 3. Stunde Nitro ab nächster Woche. Also innerhalb von einem Monat hat man ja quasi die Sendezeit und den Live-Content verdoppelt. Von 3 auf 6 Stunden. Also es ist ja sowas Idiotisches. Ich weiß, der Bischof wollte das auch nicht. Das waren die Senderverantwortlichen, die jetzt bei TBS auch eine Premium-Show wollten. Aber das ist ja schon wirklich idiotisch. Das ist ja fast so, als würde man heute 7 Stunden live produzieren. Das ist ja auch so vertrottelt. Also dieses Overexposure.
Ja, natürlich. Also das, und wir haben ja hier schon gesehen, dass das Produkt schon ächzt und kreuzt unter allen Ideen, die hier irgendwie unter einen Hut gebracht werden müssen. Also da fehlte einiges.
Ich habe mir dann gedacht bei der Ankündigung, juhu, 30 Minuten Rückblick auf Thunder.
Endlich. Oder noch mehr Segmente wie das nächste, was da folgte, mit Ric Flair und Mean Gene und Bret Hart. Und auch das, Shaggy, war für mich so ein Segment, was für mich relativ wenig Sinn ergeben hat. Also es war zwar so ein bisschen Hype auf das Sold-Out-Match, aber ich wusste trotzdem nicht, was die beiden mir da so richtig sagen wollen. Also irgendwie respektieren sie sich, aber dann doch irgendwie nicht. Und überhaupt, weiß ich nicht, fand ich ganz merkwürdig.
Naja, Bret Hart war ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht lange bei der WCW und der ist ja auch nie wirklich angekommen. Also ich meine, alle Stories, die man da mit ihm hatte, die haben nie wirklich irgendwo richtig hingeführt. Und das Match gegen Flair, das war ja auch schon so ein bisschen schon so ein Traummatch, was man zwar auch schon kannte. Bret Hart hat seinen großen Gewinn damals bei der WWE ja auch gegen Ric Flair gehabt, seinen ersten großen Gewinn. Ja, das war schon, ich war nicht gehypt auf das Match und das Interviewsegment hat auch überhaupt nichts dazu beigetragen, dass ich mehr gehypt war, aber irgendwie ein bisschen habe ich mich damals auf dieses Match doch gefreut, das weiß ich noch. Das war ein Match, was ja Bret Hart dann letzten Endes auch via Submission, da ging es ja auch um die Submission-Moves, via Submission auch letzten Endes gegen Ric Flair gewonnen hat, aber so das Segment selber hat uns nicht wirklich viel gegeben. Ein Flair ist toller Mikrofon, ein Bret Hart ist solide am Mic, aber also ich fand es eher einschläfernd.
Ja. Bin ich bei dir. Markus, hast du hier noch was anderes gesehen? Ansonsten würde ich noch mal umschalten.
Markus ist der größte Bret Hart-Fan.
Ja, war damals mein Lieblingswrestler, also WWE, so 93 herum. Mir ist noch aufgefallen, Bret hat gleich klargestellt, dass er jetzt kein Heel mehr ist, weil er hat halt dieses Un-American-Gimmick quasi in der WWE gehabt, ein paar Wochen zuvor, und er hat extra gesagt, I didn't come to this America, damit die Leute auch merken, jetzt nicht mehr buhen. Und was mir auch noch kurz aufgefallen ist, warum man einfach diese Geschichte nicht erwähnt, die Shaggy auch schon eben gerade angeführt hat, dass Bret seinen ersten World-Title von Ric Flair damals in Kanada gewonnen hat. Also ich finde, da hätte man zumindest so einen kleinen Hinweis auf die Geschichte hätte man doch bringen können, das hätte diesem Match einfach noch mehr Zündstoff verliehen. Das hat man völlig totgeschwiegen.
Ja.
Das ist eigentlich Quatsch, weil da gab es ja auch nie das große Rückmatch bei WWF. Also wenn man da jetzt eine Geschichte drum gebastelt hätte, endlich Ric Flair, endlich habe ich jetzt das Rematch, ich kann mich endlich groß bei dir revanchieren, damals in Kanada, also das hätte sehr viel verschenktes Potenzial, aber das hat ja Shaggy auch schon gesagt, das zieht sich halt wie ein roter Faden durch die WCW-Karriere vom Hitman.
Genau, das war ja eh so, dass man ja am Anfang so ein bisschen die Bret Hart Dream Matches nochmal ausgepackt hat, dann auch gegen Kurt Hennig und so. Und da ist ja irgendwo nie was Wirkliches draus geworden. Das war sehr bitter und das hat hier dann eben quasi seinen Anfang genommen. Und deswegen würde ich trotzdem nochmal rüberschalten zu WWF Raw. Da hat man nämlich dann schon wieder einen, also wir jetzt ein bisschen zurück natürlich, da gab es wieder einen Mike Tyson, den wir Backstage bei der Nation of Domination gesehen haben. Und da natürlich direkt einen Jerry Lawler, ach, die Nation versucht hier Mike Tyson für ihre Zwecke zu rekrutieren. Naja, hat nicht so geklappt. Nächstes Match war dann The Rock gegen Ahmed Johnson. Oi, das war schwere Kost. Spätestens an dem Punkt, wo Ahmed Johnson nach einem normalen Vertical Suplex ein lautes Fuck ausgerufen hat, war ich irgendwie komplett raus. Und Markus, Ahmed Johnson war hier schon fernab von Gut und Böse, oder?
Also Ahmed Johnson ist der Mann mit den Knieschonern auf dem Oberschenkel. Man sollte eigentlich meinen, normalerweise hätten seine Gegner zusätzliche Knie- und Ellbogenschoner gebraucht und was es sonst noch so gibt. Weil, also der war ja wirklich, der war generell von jenseits von Gut und Böse. Also das war, ich fand, am Mikrofon war der furchtbar, der hat immer so gesprochen, als hätte er irgendwie den Mund gerade voll. Dann hat er im Ring nichts gekonnt und sah affig aus mit diesen Schonern auf dem Oberschenkel. Also dem habe ich einfach nie irgendwas abgewöhnen. Abgewinnen. Das Wort will mir nicht mal noch aus dem Mund kommen, wenn ich über den spreche. Ich fand den immer furchtbar. Also, ich weiß, WWE wollte ja damals unbedingt einen schwarzen Superstar aufbauen, was ja auch okay ist. Gab's ja, als Ahmed Johnson damals ursprünglich in die Promotion kam, war man da sehr rar gesät, gab's nicht, aber zu dem Zeitpunkt hat man den Ahmed Johnson wirklich nicht mehr gebraucht. Ganz furchtbarer Wrestler.
Ja, man redet oft über überschätzte Wrestler. Vielleicht ist Ahmed Johnson der überschätzteste Wrestler aller Zeiten. Also zumindest kommt er in die engere Kategorie. Man hat wirklich versucht, ihn aufzubauen. Man hat ihm auch Interviewsegmente, man hat ihm ja auch große Matches gegeben, aber der hat es einfach nie gebracht. Und die schlimmste Phase war natürlich dann auch kurz ein paar Jahre später bei HLM 2000 oder wie sie damals hießen. Das war ganz schlimm.
Mit Big T zusammen. Mit
Big T.
Ja, wenn Booker T nicht mehr kann, dann muss man Big T holen. Das Match hier war natürlich auch jetzt relativ kurz und knapp gehalten. Am Ende griff dann ein Mark Henry ein, schnappte sich einen Stuhl, attackierte damit Ahmed Johnson. The Rock gewinnt hier per Rock Bottom. Und am Ende kommt dann ein Ken Shamrock und macht natürlich dann den Save für Ahmed Johnson, sodass man dann eben auch dieses Multi-Man-Tag-Team-Match bei No Way Out aufgebaut hat und dann eben in der langen Sicht natürlich auch The Rock gegen Ken Shamrock bei WrestleMania. Wenig überraschend, danach ging es weiter, noch ein bisschen mehr Hype. Steve Austin ist übrigens auch da, nicht nur Mike Tyson, auch Steve Austin, der Rumble-Sieger und überhaupt. Dann sehen wir einen Mike Tyson, der Backstage bei Cactus Jack und Chainsaw Charlie ist, die ihm anscheinend erklären, wie er mit einem Baseballschläger zuschlagen muss. Ich weiß es nicht, auch ganz strange.
Dann, falls das Ding kommt vielleicht.
Vielleicht, der Bettvergleich meinst du? dann gab's Mike Tyson bei DX nochmal, denn dieser besagte Bizeps-Vergleich, wenn wir den schon bei Steiner und Buff Bagwell gehabt haben, hatten wir ihn jetzt auch zwischen China und Mike Tyson natürlich. Ja, und dann sind wir zumindest schon nominell, wenn wir das letzte Match des Abends nehmen, hier beim Main Event von WWF Raw. Und Shaggy, das waren die Godwins gegen die New Age Outlaws. Und die New Age Outlaws haben hier schon mal als Zeichen ihres guten Willens das passende Outfit und ein kleines Stofftier mitgehabt.
Ja, aber lass uns doch lieber erst noch mal umschalten, weil da haben wir noch mehrere Matches auf der Card bei Nitro. Da haben wir noch drei an der Zahl, bevor wir hier den zumindest In-Ring-Main-Event besprechen. Lass uns doch lieber noch mal ein Jericho gegen ein Ruvi sehen, gegen Juventud Guerrera. Denn das folgte bei Nitro.
Können wir auch machen. Machen wir das, dann gab es bei Nitro, wenn wir jetzt nach dem Ric Flair-Segment hier anschließen, da war es ja so, dass es auch erstmal wieder einen Rückblick gegeben hat, ne, dass Chris Jericho hier zuletzt gegen Rey Mysterio verloren hat. Chris Jericho hat einen Rey Mysterio attackiert, Rey hat daraufhin gegen Ruvi gekämpft, hat da seinen Titel verloren und bei Thunder holt sich Rey den Titel zurück und am Sonntag, beziehungsweise Samstag, trifft dann Rey Mysterio auf Chris Jericho. So,
kannst du nochmal wiederholen, bitte?
Das war ein bisschen kompliziert.
Ja, aber hier trafen dann Jericho und Ruvi gegeneinander an.
Genau das. Also es gab im Endeffekt geht es darum, dass hier Chris Jericho quasi auf dem Weg zum kompletten Heel ist und dass er hier eben auch dafür gesorgt hat, dass Rey Mysterio seinen Cruiserweight Champion-Titel an Ruvi verloren hat, sich aber dann direkt Tage drauf den Titel wieder von wieder zurückgeholt hat. So, mein Gott, kompliziert.
Hier gab es auf jeden Fall nochmal wiederholt.
Ja, nur zur Sicherheit.
Wie war das noch? Ich habe es jetzt das zweite Mal nicht so richtig
mitbekommen. Nur nochmal zur Sicherheit.
Und wer ist jetzt bei der NWO auf einer Seite?
Klappe. Das Match zwischen den beiden hier war aber eigentlich relativ gut, muss ich mal sagen. Wir haben hier Chris Jericho gegen Juventud Guerrera gehabt. Chris Jericho schon mit den ersten deutlichen Anzeichen eines Heel-Turns inklusive Ask Him und sowas. Das war für mich ein ordentliches Match, oder Markus?
Ja, ich bin großer Chris Jericho-Fan bis heute. Was mir aufgefallen ist, ich habe das ja natürlich auf dem WWE Network jetzt mir nochmal angeschaut, kommt der Chris Jericho mit Break the Walls Down zum Ring, ist natürlich überhaupt nicht. Also da ein großer Daumen in den Hintern an die WWE, dass man da die Lizenz nicht geholt hat von den Themes damals bei einigen Catchern. Aber ja, super Match, also für das, was man erzählen wollte. Weil Jericho halt damals eben noch nicht ganz heel war, aber man wusste halt, das hat man halt schon gesehen und am Ende war es ja auch so, dass er das Match mit dem Lion Tamer gewonnen hat, aber er hat dann den Griff noch gehalten, nachdem Ruvi aufgegeben hat und musste halt vom Ringrichter erst dann quasi getrennt werden, hat das aber dann so verkauft, ja, ich habe nicht gewusst, dass er aufgegeben hat, es tut mir leid, wollte sich bei Ruvi entschuldigen, der ist aber nicht richtig drauf eingegangen und dann ist der Jericho richtig ausgerastet. Und das fand ich ganz clever gelöst, also Jericho für mich sowieso einer der Größten, mit dem, was er tut, wie er es auch immer gesagt hat. Und deswegen, ja, war das sehr gut. Es gab hier auch den Eingriff von Rey Mysterio am Ende, der hier natürlich retten wollte. Und dann, etwas ungewöhnlich, die beiden Babyfaces, Ruvi und Rey, haben dann gemeinsam den Jericho attackiert.
Ja, mit ganz vielen Head Scissors, Luchador-Aktionen haben sie einen Chris Jericho hier aus dem Ring vertrieben. haben sich dadurch natürlich hier wirklich nochmal als die Babyface etabliert. Und ich finde, das kann man dann eben durchaus so machen, wie man das dann hier irgendwie gelöst hat. Und dann eben bei Sold Out traf dann natürlich auch ein Chris Jericho auf Rey Mysterio und hat sich da den WCW Cruiserweight Championship geholt. So, um das hier abzuschließen. Weiter ging es dann mit dem nächsten Match.
Nee,
und zwar
da gab es heute noch einen Blick auf eine Nitro Party.
Ach du Scheiße, ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Oh,
Guck, macht ihr das nicht, wenn ihr euch hier vorbereitet? Gebt ihr keine Partys?
Doch,
ich. Also ich habe schon eine Nitro-Party abgehalten.
Ich mache auch immer Headlock-Partys vor jeder Podcast-Aufnahme, weißt du?
Ich mache immer Partys, immer Shaggy-Partys den ganzen Tag.
ja, wir haben hier noch ein Match auf jeden Fall auf der Karte. Das ist Lex Luger gegen Scott Hall.
Super.
Uiuiui. Ich höre hier nur lustiges Gekicher von beiden Seiten.
Läuft. Ich hinterfrage unser Head-to-Head erneut in Folge 2 schon, muss ich sagen.
Ja, hat den Zuschauer gesehen, der seinen Kumpel ins Torture-Rack genommen hat? Ja. Da musste Doug Dellinger eingreifen. Das war das Highlight für mich.
Ach, das war der Moment, wo alle nach hinten geschaut haben?
Ja, hat er einfach mal hochgehoben, seinen Kumpel, und ins Torture-Rack genommen.
Doug Dellinger, der Head of Security. Ja, das ist auch...
Also das Einzige, was hier für mich einen Preis gewinnt, ist dieses merkwürdige Herumgeeiere, als Scott Hall versucht hat, irgendwie Billy Silverman zu fangen und währenddessen aber noch in einem Aufgabegriff von Lex Luger gesteckt hat, damit er irgendwie Billy Silverman in die Ringecke treiben kann, um Lex Luger einen Cheapshot zu verpassen. Und dieses Gesicht von Scott Hall dabei fand ich ganz, ganz merkwürdig. Aber generell, das geht jetzt ja schon über in diesen NWO-Konflikt und in den Main-Event. Das war alles so wirr. Und auch gerade, dass dann hier noch mal ein Macho-Man eingreift, so bevor quasi Luger hier mit dem Torture-Rack Scott Hall in einem sehr unterdurchschnittlichen Match quasi zur Aufgabe bringen kann.
Aber was mir halt auch aufgefallen ist, die Leute, die waren total begeistert. Da gab es auch dieses Standing Surfboard, das hat gefühlt eine halbe Stunde gedauert. Dann hat sich da der Luger irgendwie befreit und hat einen furchtbaren Atomic Drop gezeigt, um Gottes Willen, wo er nicht einmal ansatzweise getroffen hat. Und die Halle, die stand Kopf bei diesem Atomic Drop. Also das hat mich total, ich weiß nicht, ich konnte damit gar nichts anfangen.
Lex Luger war damals schon sehr over, muss man irgendwo der ganzen Geschichte zugestehen. Ne? Ich meine, er hat extra zwei Ehrenrunden schon beim Entrance gedreht, das ist auch wichtig, um den so ein bisschen in die Länge zu ziehen.
Ja gut, Lex Luger hat wahrscheinlich auch in der Schule mehrere Ehrenrunden gedreht, um ehrlich zu sein. Aber ich würde jetzt nicht über einen Lex Luger herziehen, wenn wir Ahmed Johnson parallel in der anderen Show hatten. Dann doch lieber 10 Lex Luger. So.
Der Larry ist ja auch noch gekommen nachher und wurde komplett vermöbelt, was ja auch gar keinen Sinn macht. Den eh niemand ernst nimmt.
Ja, aber wenn er hier jetzt dominant dargestellt worden wäre, hätten wir auch geschimpft.
Ja, aber irgendwie, gleich, der hat ja überhaupt keine Chance gehabt.
Nee.
Da muss der dann nochmal vom kaputten Luger gerettet werden, aber den nimmt doch halt. Also mir ging es damals auch so als Zuschauer, das weiß ich noch. Für mich war das einfach ein alter Mann als Zuschauer, ein alter Kommentator, und den habe ich eh gegen Scott Hall nicht ernst genommen. Und dann greift er jetzt ein und wird da doch so vermöbelt. Also da machst doch niemand heiß auf dieses Match.
Ja. Nee, also ich weiß, dass ich Larry Zbyszko schon nicht mehr ernst nehmen konnte, als er damals gegen, ich meine, es war doch gegen William Regal mal gefädet hat, so 93, 94 müsste das gewesen sein. Da konnte ich ihn schon nicht so recht ernst nehmen und jetzt hier noch viel weniger. Ja, das war ein Quatschsegment irgendwo. Also ich kann es dir nicht genau erzählen, weil für mich war es einfach zu viel durcheinander. Gerade mit diesem ständigen Savage eingegriffen, das war natürlich auch so ein bisschen Plan dahinter, so der ist wild und so nicht kontrollierbar, aber es war für mich eben auch schon hart an der Grenze von zu viel. Und das hat sich dann hier eben fortgesetzt. Und im Main Event sollte es ja dann eben auch nicht anders sein. Da war es ja dann auch nochmal ganz, ganz, ganz komisch.
Aber schalten
irgendwo.
Wir vorher um, oder?
Also schalten, genau.
Genau, komm, schalten wir nochmal um auf das letzte Match bei WWE, bevor es dann wirklich in den Main Event Geschichten geht. Das letzte Match bei WWF Raw war nämlich ein Kampf um die WWF Tag Team Championship zwischen den Godwins und den New Age Outlaws. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, die Outlaws hier in Overalls und mit Stoffschwein. Die Godwins waren aber denkbar schlecht gelaunt. Und auch hier gab es wieder einen Mordanschlag übrigens. Also Phineas mit diesem verunglückten Gut-Wrench-Suplex gegen Billy Gunn war auch kurz davor, einen Billy Gunn hier zu töten. Also so gesehen steht es zumindest in der Beziehung schon mal 1-1 zwischen Nitro und Raw. Ansonsten die Godwins sehr, sehr dominant hier und Shaggy, am Ende gab es den Schlag mit dem Stoffschwein.
Ja, und am Ende gab es auch einen Sieg für Billy Gunn und Road Dogg. Und ich war ganz kurz, ich habe nur den Kampf mir aus dem Augenwinkel mal kurz angeschaut. Für mich sah Billy Gunn zeitweise ein bisschen aus wie Lex Luger. Der hat auch so eine blaue Hose angehabt, aber nur so kurzweilig. Da war ich ein bisschen irritiert irgendwie einen Moment lang. Da war
ja, die Matches waren auch ähnlich.
Die Matches
waren Langweiligkeitsgrad Langweiligkeitsgrad her, oder?
Man muss sagen, hier die New Age Outlaws richtig over. Tag Team Champions zu der Zeit, aber das Publikum, also sie waren wirklich extrem over auch. Und die haben dann zu Recht dann auch kurz ein paar Monate später dann bei der DX mitwirken dürfen. Also das war schon, man hat da schon was Großes geschaffen gehabt, was wirklich auch funktioniert hat. Und hier durften die sich die New Age Outlaws auch nochmal präsentieren.
Ja, Markus, wie hat dir hier das Finish mit dem Ziegelstein geladenen Schwein gefallen?
Ich fand das halt aus dem Nichts. Der Billy Gunn wurde irgendwie eine halbe Stunde bearbeitet und dann kam plötzlich der Schlag und das war's. Also ich fand das Match total langweilig. Und ja, beide Matches, also sowohl Nitro als auch Raw zu dem Zeitpunkt, die haben sich da nichts geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen, was jetzt das Interesse betrifft. Diese Godwins als Heels mit dieser Südstaatenflagge, habe ich mir nur gedacht, okay, wir haben vorher jetzt die Harris Brothers gesehen, aber dieses Gimmick mit der Südstadt, das kannst du halt auch nicht mehr so zeigen.
Nicht so wirklich. Genau das, was du gesagt hast. Ne? Es kam irgendwie aus dem Nichts, es wirkte sehr überhastet und generell, also die beide zweite Stunden haben mich irgendwie nicht so 100% abgeholt. Bei WWE, WWF noch ein bisschen mehr, weil das ein bisschen mehr Schlag auf Schlag gekommen ist. Aber so, es war jetzt nicht so, als ob ich mich da bei der zweiten Stunde komplett wiedergefunden hätte. Machen wir weiter, bevor wir jetzt in den Main Event kommen. Also bei Raw gab es dann noch ein bisschen Werbung für die Superstar Line, ne, natürlich, ne, aus USA und Kanada. Es gab nochmal eine Werbepause, nochmal Steve Austin Hype. Dann wurde nochmal Mike Tyson Backstage gezeigt. Und dann war es endlich soweit. Es kam ein Vince McMahon unter sehr, sehr lauten Buhrufen hier zum Ring. Und wir sind beim Backstage-Segment angekommen. Und jetzt können wir die beiden ja mal gegenüberstellen. Wir haben auf der einen Seite haben wir das Major Announcement mit Mike Tyson bei WWF Raw. Und natürlich auf der anderen Seite haben wir Hogan gegen den Giant und den NWO-Twist bei WCW Nitro. So, Shaggy, fangen wir hier gerade. Ich glaube, die meisten kennen das Mike Tyson-Segment, aber fangen
wir doch vielleicht aber bei mal Nitro ganz kurz an. Ja, wir fangen bei Nitro an, weil das.
Warum fängst du jetzt bei Nitro an?
Weil wir sollten uns das Highlight und den Main Event bis zum Schluss aufheben. Das war der eigentliche Main Event des Tages. Das war mal das Mike Tyson Steve Austin Segment, ganz klar. Deswegen lass uns erstmal Nitro abhaken, bevor wir dann jetzt auch Raw beenden, würde ich sagen. Und das Match Giant gegen Hogan ist, ich meine, auch wenn Markus da vielleicht nicht ganz unserer Meinung war, aber schon ein großes Match für eine Wochenshow. Das kann man schon so sagen, größeres Match auf jeden Fall als die New Age Outlaws jetzt gegen die Godwins. Und
das passt, die sind nicht gleichzeitig gelaufen.
Die sind nicht gleichzeitig gelaufen, weil der Main Event quasi gegen Austin und Mike Tyson lief. Aber man hat hier schon Großes aufgefahren bei der WCW, aber hat natürlich same old shit gebracht mit dem Eingreifen der NWO. Was hier bemerkenswert war, ist, dass natürlich ein Hogan nicht ganz clean verlieren will, obwohl am Ende ja dann doch verloren hat. Er hat seinen Bodyslam auch gezeigt, den großen Bodyslam.
Du hast vergessen, der kam ja verletzt zum Ring, der wollte gar nicht catchen. Der hat eine Halskrause nach diesem Scorpion Death Drop, den Olaf vorher erwähnt hat.
Ja, aber er hat dann ja doch gekämpft letzten Endes. Von daher bin ich da jetzt drüber hinweggegangen. Oder willst du das nochmal kurz erklären?
Nee, alles gut, glaube ich. Ich glaube, das haben wir ja erklärt.
Ja, das haben wir ja erklärt.
Vollständigkeit.
Es gab auf jeden Fall einen Bodyslam und dann soll es irgendwann auch das Cover geben. Und dann hat der Referee aber nur bis 2 gezählt, weil Randy Savage auf dem obersten Seil stand.
Ja, dieses Finish hat für mich gar keinen Sinn ergeben.
Vorher war der Nash auch noch da.
Nash und Savage waren sowieso schon die ganze Zeit. Dann kam dann irgendwann. Und
der Nash hat aber zugunsten von Hogan eingegriffen und da bin ich dann komplett geistig ausgestiegen, weil die mögen sich doch nicht.
Und vor allem, also ein Savage hat ja in dem Moment attackieren wollen, nachdem Hogan ja quasi den Leg Drop gezeigt hat. Und dann gibt's irgendwie Chaos im Ring. Plötzlich krabbelt dann ein Savage durch den Ring, weil er von Kevin Nash attackiert worden ist, was man aber nicht 100% gesehen hat. Und dann artet das alles in pures Chaos aus und man weiß irgendwie gar nicht mehr genau, wer jetzt eigentlich wen angreift. Also dann kommt noch ein Lex Luger raus, der attackiert dann gleich beide, sowohl einen Nash als auch einen Savage. Sting kommt natürlich noch von der Decke, der Rest der NWO kommt natürlich auch noch irgendwo rein und dann gibt's einen riesengroßen Smonch und zum Schluss hin klären dann eigentlich Sting, Luger und der Giant den Ring und das ist das Finish der Show mit dem Verweis übrigens jetzt am Samstag Sold Out Punkt. So. Weiß ich nicht. Markus, wie fandst du das Finish?
Interessant fand ich, dass es eigentlich ein klares Finish für Hogan gegen den Giant gab, weil wenn der Ring nicht durchgezählt hätte, hätte der Giant ganz klar verloren und ich weiß nicht, ob das dem Hogan geschuldet war mit der Creative Control oder das fand ich irgendwie ganz, eigentlich unnötig. Aber ich, wie gesagt, ich habe da nicht mehr durchgeblickt, wer jetzt mit wem bei der NWO und gegen wen und warum überhaupt. Also das war mir wirklich zu konfus.
Ja, ging mir ganz genauso. Das war ein ganz, ganz großes Durcheinander. Und damit können wir dann, glaube ich, auch wieder rüberschalten, nämlich zur WWF mit dem großen Segment um Mike Tyson, was natürlich auch im Chaos geendet ist, was sich aber ein bisschen größer angefühlt hat natürlich. Da kam dann Vince McMahon rein, hatte erstmal einen Mike Tyson gefragt, so, ja, was waren denn deine Superhelden früher? Und da hat Bruno Sammartino, wenn ich mich komplett täusche, war WWF und Bruno Sammartino damals nicht so mega eng, oder? Zur damaligen Zeit.
Mhm, ja.
Ne? Genau. Also da habe ich mich auch gewundert, so ja, ob das so das gut schön gewesen ist. Aber bevor es eben das Major Announcement von Vince McMahon gegeben hat, also er hat dann angekündigt, ja, hier bei WrestleMania, da, und dann ertönt natürlich die Musik von Steve Austin und er kommt raus und dann gibt es diese legendäre Promo, ne, so nach dem Motto, wenn du mit mir hier im Ring stehst, dann legst du dich mit mir an und ich will Mike Tyson hier im Ring quasi. Dich würde ich jeden Tag besiegen, Sonntag sogar zweimal. Und dann gibt's die Mittelfinger und das große Durcheinander. Ja, und Shaggy, gerade so einen Vince McMahon, der dann hier am Ende auch einen Steve Austin angeschrien, getreten und ich weiß nicht was hat im ganzen Chaos. Der hat hier wirklich nochmal eine andere Rolle eingenommen, oder?
Ja, das wirkt ja auch total real. Also der wirkt ja richtig aufgebracht als Chef. Der WWE hat jetzt gerade quasi das große Segment, was vorbereitet war mit Mike Tyson, zerstört. Und wie steht das jetzt in der Öffentlichkeit da? Und auch ja auch die Buddies von Mike Tyson. Einer lag ja auch unter Austin irgendwie so und hat sich die ganze Zeit irgendwie den Kopf gehalten. Also die haben ja auch richtig schön mitgemacht. Ich meine, das wirkt echt wie so ein cooler Promo. Und Mike Tyson war überzeugt, nachdem er die Stinkefinger bekommen hat und Austin weggestoppt. Das hat irgendwie wirklich funktioniert. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, das hat es ja in die internationale Presse geschafft, internationale Nachrichten. Das war ein riesen Bam damals und das war schon cool. Also ich habe das geliebt und es hat den Charakter Austin nochmal zementiert und sicherlich auch nochmal gepusht ins Unermessliche.
Ich mochte es dann extra auch sehr gerne, dass dann ja quasi so ein kleiner Cut gekommen ist und dass wir dann ja nochmal Backstage gegangen sind, wo du dann eine Mike Tyson gesehen hast, der sich nochmal bei Vince McMahon quasi beschwert hat, was da alles passiert ist. Markus, fandst du auch, dass das so ein bisschen nochmal diesen Realitätsbezug nochmal unterstrichen hat, so nach dem Motto, ja, jetzt sind wir aus dem Chaos raus und auch bei klarem Kopf, da sind wir uns dann einig, dass da irgendwas nicht funktioniert hat?
Ja klar, und man hat es wohl auch gemacht, um die Werbepause, um die Leute, damit quasi die Leute ihre Kumpels anrufen können, die jetzt auch Nitro gucken, hey, schalt mal um, jetzt geht's gleich hier weiter, jetzt musst du unbedingt rüberkommen, gibt's auch mal den Nachschlag. Und generell finde ich halt dieses Segment, das ist einfach überragend, wie man das produziert hat. Das wirkte, ich hab's eh schon gesagt, das wirkte so echt und natürlich, wie auch der Austin zurückgehalten wurde, waren ja auch noch, man hat ja nicht umsonst Briscoe und Patterson und René Goulet und so weiter, Sergeant Slaughter, die haben da alle mitgewirkt, die erfahrenen alten Hasen, die quasi auch die Security der WWE gespielt haben, wie die den Austin zurückgehalten haben, wie der Fuchs teufelswild war, die Kamera draufgehalten, das wirkte halt, wenn ich es gerne mit heute vergleichen darf, heute wirkte alles so glatt gebügelt, ne, so sauber, so geplant und das war wirklich das komplette Gegenteil davon, das war super, also kann man gar nicht hier hoch genug loben, meiner Meinung nach. Da hat man einfach alles richtig gemacht und hat ja auch dann diese Ergebnisse gesehen bei den Quoten und vor allem auch, wie das eben durch über ja die ganzen Bildschirme auf der ganzen Welt geflattert ist. Aber ja, total begeistert auch heute noch. Das kann ich mir auch immer wieder anschauen. Das ist für mich so die Attitude-Ära und Stone Cold Steve Austin. Das zeigt auch nochmal, wie toll auch Austin in dieser Rolle war und wie glaubhaft. Und Vince, ihr habt ja auch den Vince schon erwähnt, wie sauer der war. Der sagt dann zu Austin auch, du hast alles kaputt gemacht, du hast alles zerstört. Das war super. Also alle, die uns hier zuhören, guckt euch das einfach nochmal an, wenn ihr das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm habt. Das ist eins der größten Segmente, die es jemals bei Raw gab.
Ja, und auch hier nochmal ein Lob an Mike Tyson. Ne? Ihr habt es gerade so ein bisschen scherzhaft gesagt, so der größte Redner ist er nicht. Das haben wir hier in dem Segment auch wieder gesehen. Aber es war trotzdem, dieses Big-Time-Feeling war da. Und als dann der erste Schubser gekommen ist, auch wenn er natürlich so ein bisschen überhastet gewesen ist, und dann das Durcheinander und dann auch später noch, das hat für mich echt extrem viel ausgemacht, dass du hier mit Mike Tyson auch so einen absolut glaubwürdigen ich sag's jetzt mal ganz blöd, Schlägertypen, so einen Street Fighter da irgendwo gehabt hast und dann auch Steve Austin, der dem, ob wir sprechen ja von Boxen gegen Wrestling. Also normalerweise soll es ja so sein, dass wenn die beiden gegeneinander antreten würden, dann würde wahrscheinlich ein Steve Austin relativ schnell zu Boden gehen. Aber man hat es hier wirklich so präsentiert, als wären die beiden gleichwertige Kämpfer. Ne? Und das hat man sehr clever dargestellt. Auch, dass ein Mike Tyson vorher irgendwie der Backstage gewesen ist, sich interessiert hat. Und so, das, ich fand das auch herausragend. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat diese Raw-Sendung hier auch sehr, sehr gut beschlossen. Und obwohl beide Shows, also Nitro und Raw, ja hier wirklich auch im Durcheinander geendet sind, war natürlich hier das Raw-Segment viel bedeutsamer, als das bei Nitro der Fall gewesen ist. Und wir haben ja sonst immer bei Match of the Week haben wir diese Empfehlungen und so weiter. Und ich glaube, eine abschließende Frage wäre jetzt hier für die aktuelle Ausgabe von Head to Head. Shaggy, würdest du nächste Woche bei einer der Sendungen oder bei beiden Sendungen einschalten, wenn du jetzt hier Zuschauer gewesen wärst?
Ja, trotz meiner Kritik und anfänglichen Kritik auch zu beider Sendung gegenüber. Klar, ich hätte bei beiden Sendungen eingeschaltet, aber auf jeden Fall hat mich Raw viel mehr gehypt. Und so wie Markus das gerade gesagt hat, das war definitiv eines der größten Segmente in der Geschichte von Raw. Und das hat man auch selber so gespürt. Und man hatte das auch so ein Gefühl, dass das echt, dass man dabei was ganz, ganz Großem dabei war. Also ja, auf jeden Fall. Aber zuerst hätte ich Raw geschaut.
Genau, das wollte ich gerade fragen.
Ich hätte Markus, auch gerne wissen müssen, wie es mit der NWA weitergeht, das war vor allem.
Markus, wie ist es bei dir?
Ja, ich, vielleicht hätte ich zuerst bei WCW kurz reingeguckt, weil halt WCW dieses Großereignis hatte und damals Internet, ich hatte erst Ende 98 Internet, hätte ich nur mal geguckt, okay, wie ist denn jetzt der Pay-Per-View ausgegangen, aber ich fand auch natürlich diese Raw, diese beiden Dinge, die großen Dinge waren für mich eben Mike Tyson auf der einen Seite und Austin, auf der anderen Seite diese ganze DX-Geschichte, die mir auch gut gefallen hat. Im Großen und Ganzen fand ich jetzt Nitro wahrscheinlich etwas besser als ihr, hat mich jetzt auch teilweise gut unterhalten, aber natürlich war Raw, auch jetzt, wenn man sich's nochmal anschaut, 21 Jahre später, war halt Raw nochmal trotzdem eine ganz wichtige Sendung, die auch diesen Hype, wie man das heute halt im Gedächtnis hat, ja, Tyson bei Raw, das war was Großartiges, das ist aus heutiger Sicht auch noch so. Das hat auf jeden Fall standgehalten, dem Zahn der Zeit.
Auf jeden Fall. Mich hat jetzt hier so im Nachgang extrem gewundert, wie unterschiedlich das Pacing der beiden Shows gewesen ist. Ich hatte wirklich bei Raw die ganze Zeit das Gefühl, dass du so ein bisschen, als wenn du ganz schnell YouTube hintereinander schaust. Du hast ganz viele kurze Matches, die kaum länger waren als 5 Minuten. Dann wieder Segment, dann wieder Interview, dann wieder Backstage und so weiter und so fort. Bei Nitro hatte ich schon das Gefühl gehabt, dass es langsamer abläuft, etwas mehr Wrestling mit dabei ist und natürlich auch etwas, ja, hier schon etwas angestaubte Charaktere. Also ich habe hier teilweise auch so ein bisschen die großen Charakterentwicklungen vermisst, abseits eines Chris Jericho und vielleicht noch eines Randy Savage und Scott Steiner auch. Aber irgendwie war bei Nitro ein bisschen weniger Geschwindigkeit in der gesamten Show. Hier, das ist ein ganz subjektives Gefühl. Also mich hat tatsächlich Raw ein ganzes Stück besser unterhalten, eben weil das so Schlag auf Schlag gewesen ist. Und ich auch wusste, dass wenn da mal was Beschissenes kommt, dann ist das relativ schnell vorbei. Und dann nicht so wie bei, weiß ich nicht, Jerry Flynn gegen The Cat, was auch gefühlt Ewigkeit gedauert hat zum Beispiel. Also ich hätte mir wahrscheinlich auch erstmal jetzt Raw dann in der kommenden Woche angeschaut. Aber ich hätte mir wahrscheinlich auch Sold Out reingezogen, weil ich habe auch damals immer WCW und die WWF gleichzeitig beziehungsweise nacheinander dann verfolgt, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Aber ich glaube, das ist dann schon auch ein ganz guter Abschluss hier für die zweite Ausgabe von Head to Head. Möchte einer von euch beiden noch was sagen? Markus, möchtest du noch was sagen hier zum Abschluss?
Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Informationen verbreitet. Für mich vielleicht abschließend noch war Raw dann doch ein bisschen auch anstrengender zu schauen. Also hat mir auch gut gefallen, war kurzweilig, aber mehr als diese 2 Stunden hätte ich da auch nicht verkraftet, ehrlich gesagt, von der Aufmerksamkeitsspanne her. Weil du halt wirklich die ganze Zeit gebannt geguckt hast, bei WCW konntest du wenigstens ein bisschen verschnaufen. Ja, das ist natürlich schön, gerade im Monday Night War, dass man dann die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen will, aber wie gesagt, 2 Stunden reichen in dem Fall aber auch in diesem hohen Tempo, finde ich.
Das ist richtig. Shaggy, willst du noch was sagen?
Ich sag mal so, vielleicht hat man heutzutage weniger Stars als damals, aber so viel schlimmer war das Produkt auch nicht, oder? Heutzutage ist es auch nicht so viel schlimmer. Vielleicht ist es uninteressanter. Naja, also das war teilweise ist das schon harte Kost, sich hier für dieses Format durch die Shows zu kämpfen.
Muss ich ganz ehrlich sagen, ja? Also bei Nitro hatte ich ein bisschen meine Probleme. Ich fand Raw super unterhaltsam.
Ich finde auch Raw heutzutage viel langweiliger, weil es so in die Länge gezogen ist und weil auch die Geschichten sich nicht mehr so durch die ganze Sendung ziehen. Allein die DX, die von Anfang bis Ende den Taker gesucht hat, dazwischen aufgetreten ist. Heute hast du halt meistens von einer Feder ein Segment und das war's.
Also ja, ich rede auch von den Matches so ein bisschen. Also wenn ihr heutzutage auch lieber einen Tom Brandy oder einen Rock'n'Roll Express als Begleitung sehen wollt, okay.
Ja. Ich finde aber,
aber die Matches waren doch hier total nebensächlich eigentlich, sondern es waren die großen Geschichten und die großen Figuren, die hier gezählt haben. Das war eine Unterhaltungsshow. Und es war keine Wrestling-Show, in meinen Augen.
Aber in einer Wochenshow brauche ich gar keine großartigen Matches. Klar, kann man gerne machen, aber für mich sind da die Storylines wichtiger, weil für die großen Matches hast du eh die Großereignisse. Also ich hätte lieber heute vielleicht ein bisschen kürzere Matches, dafür mehr Storylines und Characters.
Das unterstreiche ich so. Da habt ihr vollkommen recht.
Ach, der Disput hier zum Ende. Naja, egal wie, ich hoffe, ihr da draußen hattet ein bisschen Spaß dabei, als dass wir hier über die beiden Ausgaben von Nitro und Raw hier philosophiert haben. Auf jeden Fall auch da klare Empfehlung. Schaut euch die gerne nochmal an, wenn ihr jetzt ein bisschen Bock drauf gehabt habt. Stellt euch da auf viele interessante Sachen ein, auch viel Blödsinn, also bringt ein bisschen Humor mit. Und damit würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön an Shaggy und den Markus. Und wir hören uns einfach dann in 2 Monaten wieder zur nächsten Ausgabe von Head to Head. Und vielleicht gibt es dazwischen ja noch hier von den beiden Kollegen eine andere Leitung. Vielleicht gibt es ja noch ein 2x5 dazwischen, oder?
Ja, die besten Matches von Rick Martel, oder?
Zum Beispiel. Also, oder von Tom Brandy.
Ich kann mich ja mal outen. Ich fand Salvatore Sins hier gar nicht so beschissen früher.
Na klar nicht.
Aber so wie, na klar,
die spannendsten. Du bist ja Olaf Wrestler.
Die besten.
Was soll das denn heißen?
Crush und Salvatore Sincere, das ist doch eine Liga.
Ach ja. Markus, willst du noch was sagen? Ich habe mich gerade irgendwie abgewürgt.
Nee, also ich bin völlig durch jetzt. Das hat mich auch hier mitgenommen, mit euch zu reden, der Shaggy. Also die Ansichten vom Shaggy, da kann ich ja manchmal.
Eben, kann ja nicht jeder Wrestler so ein cooler Wrestler sein, wie zum Beispiel Tuse and Domino.
Genau. So, wir sind raus damit und Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal bei Head to Head. Macht's gut. Tschüss. Ihr müsst auch Tschüss sagen.
Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.